Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, vor allem zu einer neuen Nahaufnahme. Denn wir haben heute einen Gast am Start. Aber bevor wir darüber gehen, ist natürlich der Andreas auch da. Und deswegen einen wunderschönen guten Tag, Andreas. Grüße nach Kamp-Lindfort. Wie geht's, mein Lieber?
Moin. Moin. Ja, mir geht's gut hier hart an der Grenze zwischen Ruhrpott und Niederrhein.
An der harten Grenze.
Genau.
Ja. Du hast Frühschicht gehabt, ne?
Ich habe Frühschicht gehabt, ich bin ein bisschen müde, aber alles ist gut.
Gut, aber irgendwie versuchen wir dich wach zu halten.
Ich habe hier so ein Glas Turbo-Cola neben mir stehen.
Was hast du?
Cola.
Cola?
Coca-Cola.
Du trinkst Werbung. Cola?
Ja.
Ernsthaft?
Zero.
Zero.
Oh Gott im Himmel.
Ja. Zero. Das tut mir wirklich leid für dich. Das hat das gewisse gar nichts, oder? Also Zero ist ja wirklich gruselig.
Muss man echt besser sagen. Als nichts.
Das stimmt.
Ja.
Wohl bin ich mir auch nicht so sicher. Naja, egal, bevor wir uns hier in Cola Zero vertiefen. Wir haben einen Gast und genau. Da grüße ich den lieben Michael. Und jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht genau, wo du wohnst. Deswegen
von welcher harten Grenze kommst du?
Ja, genau. Moin zusammen. Ja, ich komme von der harten Grenze zwischen Düsseldorf und Monheim. Also noch ein kleines Stück südlicher als der Andreas.
Okay.
Genau, eher so zwischen Rheinland und Ruhrgebiet dann sozusagen. Wobei, da ist noch eine Stadt dazwischen. Also ich bin ja am Südrand von Düsseldorf, also bis zum Ruhrgebiet ist noch so ein kleines Stück Autobahn zu fahren.
Mhm.
Aber kurz nebenan, genau. Ja, cool, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist.
Ja, moin, schön, dass du da bist.
Und wir haben auch schon lange keine Nahaufnahme mehr gehabt. Umso schöner, mal wieder ein bisschen mal über den Tellerrand zu gucken. So, und ich finde das halt immer in erster Linie spannend, das ist ein bisschen berufsbedingt bei mir, was die Leute so tun und treiben. Und deswegen sage ich mal, Michael, Feuer frei, so, was mich immer interessiert ist, was treibst du so von morgens bis abends und was so vielleicht dein Hauptjob, was fotografierst du gerne, so all diese ganzen Sachen, einfach mal so einen kurzen Abriss von dem, was du so machst.
Okay, ja, das wird bei meinem Gemisch aus Hauptjob und anderen Leidenschaften wahrscheinlich ein längerer. Ich versuch's kurz zu fassen.
Mach einfach, alles gut.
Mein Hauptjob ist Musiker. Mhm. Ich bin Bassist in den allermeisten Fällen oder beziehungsweise, naja, das kann man gar nicht so leicht sagen. Ich habe mal irgendwann Bass studiert in Köln und mittlerweile hat sich das aber dadurch, dass mein Hauptprojekt, das ist so eine Cool und Gang heißt die Band, ist so eine Kölsch-Elektro-Truppe, spielen auch viel im Karneval, aber auch jetzt Stadtfeste, Open-Air-Festivals und so weiter. Also morgen geht's zum Beispiel nach Bitburg zu einem Open-Air. Und dadurch, dass wir uns nach und nach irgendwie in die Richtung EDM mit kölschen und hochdeutschen Texten verwandelt haben, bin ich jetzt mehr der Synthesizer, Keyboard, Computer, Fernsteuermensch auf der Bühne geworden und gar nicht mehr so sehr der mit den vier tiefen Saiten. Genau, also das ist so mein Job. Ich unterrichte Klavier und Bass und bereite Leute auf die Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen vor, mache also so Theorieunterricht.
Mhm.
Bin immer mal wieder bei Hochzeiten mit dabei, entweder als Fotograf oder als Keyboarder in der Kirche, um die Sängerin zu begleiten. Alles mögliche, spiele ab und zu. Ich bin auch bei so einer Tina Turner Tribute Band, mit der haben wir letzte Woche noch gespielt. Mit dem Düsseldorfer Songwriter Enkelsen ab und zu unterwegs. Was so reinkommt. Oft auch so das Mädchen für alles quasi musikalisch, wenn jemand gebraucht wird. Ersatzmann, wenn bei irgendeiner Band jemand ausfällt. So, das ist so der Hauptjobbereich. Genau, Musik im Großen und Ganzen und umfangreich. Und fotografisch, ein Grund, warum wir ja auch heute miteinander sprechen. Ich bin vor allem Hobbyfotograf, würde ich sagen. Also in allererster Linie würde ich mich als Hobbyfotograf bezeichnen. Mache auch immer mal wieder Aufträge, Taufen, geht dieses Jahr aus irgendeinem Grund gut. Aber zu meiner Hochzeit, da bin ich eher so der Standesamt 2-3-Stunden-Typ. So, ab und zu ist auch mal so eine kirchliche mit dem kompletten 10-Stunden-Programm hinten dran dabei, aber ich versuche das, also ich bewerbe das nirgendwo, das kommt dann immer so Mund-zu-Mund-Propagandamäßig, irgendwer verlinkt mich im Netzwerk oder sowas unter einem Beitrag, wer kennt noch einen Hochzeitsfotografen oder so. Manchmal Bilder von Kollegen.
Woher kenne ich das?
Ja, ne? Ich erinnere mich noch, wir haben doch mal diesen Walk durch Ratingen gemacht, da haben wir doch noch zusammen mit Sandra darüber gesprochen,
richtig,
wie man denn eine Taufe fotografiert, genau.
Ja, genau, und die stand kurz davor.
Genau. Ja, so, das ist so der Mix. Also fotografisch bin ich tatsächlich gar nicht so festgelegt. Was mich so auf der Hobbyseite interessiert, ist viel Naturfotografie. Also mal irgendwie mit dem Tele im Gebüsch legen und gucken, wie man so vor die Nase bekommt. Wobei ich das aber jetzt nicht klassischen Wildlifer-Sinne betreibe, dass ich pünktlich vor Sonnenaufgang und pünktlich vor Sonnenuntergang irgendwie am Wegesrand im Tarnzelt und in der Ghillie-Suite eine Suite liege und versuche irgendwie den letzten goldbraunen Fasanenbussard zu fotografieren oder ja. sowas, ne? Sondern ich laufe hier rum. Ich habe hier Gott sei Dank die Urdenbacher Camp in der Nähe, so ein altes Flussbett vom Rhein, das aber keins mehr ist. Und da zum Beispiel kann man super einfach mal hingehen, mal einen Eisvogel oder einen Silberreiher ablichten und das reicht mir im Prinzip schon. Also ich bin, was ich daran besonders spannend finde, ist, wie viel man über... Ja, die Chance ist da halt relativ groß, ne? Das ist, da sind immer mal wieder welche. Also ob man die dann auch nah drauf kriegt.
Unter Kennern, ein Eisvogel, ich hörte davon, dass es mal nicht so am mal aim to go kurz hingehen ja. drauf, der ist schon anspruchsvoller, weil er so schnell ist, ne?
Ja, sagen wir mal, ist anspruchsvoller als ein Rotkehlchen, das einem die Krümel aus der Gegenlichtblende pickt, aber ja, wenn man, also ich glaube, das Wichtigste ist ja dabei einfach Geduld, ne? Wenn man mal so ein Tier erleben will, einfach mal sitzen bleiben und sich nicht bewegen und mal warten und so ein bisschen, das finde ich eigentlich, ist auch ein super spannender Aspekt daran, dass man sich einfach manchmal ein bisschen beschäftigen muss, so, wie funktioniert dieses Tier, also was ist der, ne, was macht der Eisvogel? Okay, der braucht einen Stock über einer Wasseroberfläche mit einem möglichst hellen Flussbett, damit er von oben durchs Wasser seine Beute, die dunklen Fische vor dem sandigen Boden sehen kann. Die Sonne darf nicht zu senkrecht stehen, weil er dann nur die Spiegelung von sich selbst steht, also vormittags oder nachmittags und so. Also man lernt ganz viel über seine Umgebung, ob man jetzt das Foto gemacht hat oder vergeblich gewartet hat, aber man lernt halt immer wieder was dazu. Oder man fotografiert aus Versehen irgendeinen Vogel und denkt, was ist das denn? Das, ich dachte erst, das ist ein Buchfink, aber irgendwas ist anders und dann fängt man an zu googeln und zu gucken, was gibt es hier noch, was so ähnlich aussieht und lernt auf einmal was über Lebewesen, von denen man noch nie was gehört hat. Das finde ich total spannend zum Beispiel daran.
Ja, cool.
Ja, und sonst viel Familienfotos, was so im Alltag anfällt, was mir so vor die Linse kommt. Ich probiere auch super gerne einfach mal was Neues aus. Wenn irgendeiner sagt, morgen gibt's Sternschnuppen, gut, habe ich jetzt diesmal nicht gemacht, würde ich mich wahrscheinlich auch mal mit einer Langzeitbelichtung und einem Weitwinkel auf den Balkon stellen und einfach mal ein bisschen Astro machen oder so. Boah,
wie es sich so ergibt. Also ist ja in den letzten Tagen gewesen.
Diesmal habe ich es verpasst. Zu viel renoviert zu Hause. Da habe ich dann irgendwie abends keine Muße mehr gehabt, mich noch auf den Balkon zu stellen.
Gesehen habe ich welche, aber nicht fotografiert. Hätte ich eigentlich auch mal, stimmt, das ist eigentlich eine gute Sache, ne? Ich habe ja noch hier, fürs Film nutze ich ja so ein 13 mm irgendwie davon Wildraus.
Ja, perfekt.
Mit 1,4 und da so ein bisschen ISO-Schrauben, dies, das, glaube ich, wäre möglich gewesen. Aber ich glaube, das ist nicht deine Baustelle, Andreas, ne? So, oder? Oder würdest du gerne auch mal
Astro?
Ja, so Astro? So Milchstraße und mal so richtig da was komponieren?
Nee.
Nein, okay. Wenn da kein Mensch durchs Bild läuft, macht das alles gar keinen Sinn.
Nee, wenn ich irgendwo bin, wo eine Milchstraße ist, die ich fotografieren kann, dann fotografiere ich die, aber...
Wenn ich irgendwo bin, wo eine ist, du, die ist nicht immer da.
Ja, ich bin ja auch mal zur See gefahren und so.
Ja.
Hast du sowas schon mal gesehen? Ja,
ja, und vor allem viel besser, weil keine Lichtverschmutzung ist.
Genau, aber meine analoge Kamera, die war damals dazu nicht so wirklich in der Lage, das
echt
aufzuzeichnen.
Nicht?
Nee.
Na gut.
Nein.
Wobei, Thomas, bei dir gar nicht so schlecht. Ich glaube, die beste Milchstraße, die ich in Deutschland je gesehen habe, war bei dir um die Ecke, so zwischen Delmenhorst und Oldenburg irgendwo. Da habe ich mit dem Gospelchor auf dem Kirchentag gespielt und wir hatten in so einer Herberge im Nichts quasi, ringsum nur Felder und so eine, na nicht eine Herberge, aber so ein, ja, man kann es auch nicht Hotel nennen, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennen soll.
Ja.
Auf jeden Fall, da haben wir gepennt und abends nach dem letzten Bierchen bin ich noch rausgegangen und bin fast hinten übergekippt. Also das war krass.
Ja, ist eine geile Gegend hier. Ist ja nicht so meins hier, ne? Aber weißt du noch, wo das war?
Die nicht auswendig, ne? Ist es auch schon tatsächlich 15 Jahre bestimmt her.
Ja, okay. Ja, aber zwischen Delmenhorst und Oldenburg, das könnte sowas wie Ganderkesee, Falkenburg, keine Ahnung, da gibt es so ein paar Dörfer. Da ist auch tatsächlich nicht viel drumherum. Also wirklich, glaube ich, lichttechnisch gesehen interessant. Also
genau, da war Zappenduster, genau. Keine Dunstglocke von einer großen Stadt drumherum und so. Ja, das ist schon, das war schon spektakulär.
Cool.
Ja, ist schon schön.
Dann lerne ich hier sogar was über Umwege von dem, wo ich wohne. Weißt du, das ist schon wieder, es lohnt sich einfach, eine Aufnahme zu machen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, sehr cool. Und würdest du oder machst du auch so ein bisschen Street-Stadtgeschehen, solche Sachen? Ist das ein Thema für dich?
Ja.
Aha.
ist ein Thema für mich und ich mach's trotzdem fast gar nicht.
Okay.
Ich bin einer von der Sorte. Na, Moment, das muss man ja weiter fassen. Street ist ja nicht nur jemandem Wildfremden ins Gesicht fotografieren. Insofern, ja, doch.
Nein, um Gottes Willen.
Ein bisschen Street mache ich auch, aber ich bin, was das anbelangt, tatsächlich so, ich würde es gerne mehr tun und scheitere oft trotzdem an meiner Überwindung dazu.
Ah, okay.
Das, da, vielleicht können wir da gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das ist, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für ganz viele ein Thema, weil eigentlich ist das ja ein super spannendes Genre der Fotografie, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ne? Mhm. Also viel mehr Authentizität bekommt man ja eigentlich so schnell nicht geboten und es ist im Prinzip jeden Tag, du gehst aus der Haustür raus und kannst loslegen.
Immer und überall machbar.
Genau. Und gleichzeitig scheitern aber, glaube ich, also bin ich bei weitem nicht der Einzige, glaube ich, der Berührungsängste damit hat, Menschen zu fotografieren, die einfach durch die Gegend laufen und nicht damit rechnen, fotografiert zu werden.
Ja.
So, würde mich gleich mal interessieren, vielleicht habt ihr da Lust drüber zu quatschen, so wie macht ihr das, wie seht ihr das so? Das, also ich meine, ihr schneidet das Thema ja sowieso regelmäßig mal irgendwie an,
ja,
aber vielleicht, keine Ahnung, habt ihr da auch einen guten Tipp oder so?
Ja, also der Andreas ist da die Fachkraft dafür, der wird sich da gleich drum kümmern.
Ja, ich fand das gerade, wie du das mit den Vögeln sagtest. Dass du die dadurch besser kennenlernst und beobachtest und studierst. Und so der soziale Aspekt der Streetfotografie, dass ich die Menschen dadurch studiere und besser kennenlerne, ist auch irgendwo gegeben. Ich habe da schon so Parallelen irgendwo gesehen. So. Von gewissen Verhaltensweisen von gewissen Menschen.
Mhm. Beobachten.
Menschen beim Shoppen, wie die sich verhalten und so weiter, das zu beobachten. Das ist, da gibt es so Parallelen zu.
Ja, stimmt. Da, was natürlich bei der Wildlife-Fotografie ein großer Vorteil hat, ist, dass die meisten Rotkehlchen noch nicht die DSGVO unterschrieben haben. Das, beziehungsweise das noch nicht so viele Negativ-Erfahrungen gemacht haben.
Ja.
Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist klar. Und,
wir haben ja
das,
noch ein bisschen künstlerische Freiheit haben wir schon in Deutschland.
Ja, natürlich. Und gleichzeitig kenne ich aber auch, also was ich mir bei sowas immer denke, ist, ich kenne Personen aus dem näheren familiären Umfeld, von denen ich weiß, dass die das selbst komisch finden, fotografiert zu werden von mir im direkten Verwandtschaftsverhältnis, wenn sie nicht vorher darauf hingewiesen wurden, dass in dem Moment ein Foto gemacht wird.
Mhm.
Und dementsprechend weiß ich auch einfach von Statements von Leuten, dass die das für die eine katastrophale Vorstellung ist, unbemerkt fotografiert zu werden im öffentlichen Raum. Und naja, keine Ahnung.
Und dann aber festzustellen, dass das die schönsten Fotos von sich sind, wenn man es nicht gemerkt hat.
Ja, das stimmt.
Ne?
Ja, das stimmt. Das ist ja oft so, wenn man Menschen das erste Mal fotografiert, ohne dass sie das mitbekommen haben, dass sie dann oft am glücklichsten mit dem Bild von sich sind. Ne? Weil man dann einfach mal man selber ist und nicht irgendwie in diese Objektivmaske aufsetzt.
Richtig, ja.
Ja.
Ja, das ist, also eine von denen wohnt hier bei mir, die das auch nicht so doll findet, dass sie fotografiert wird. Und sobald es unbekümmert wird, also wir haben ja hier so ein paar Tierchen rumlaufen in Form von Katzen und so, und dann lag sie irgendwie auf dem Bett so irgendwie und da lag die Katze auch mit rum und ich habe es einfach nur so drauf gehalten und dann hier die Bilder gezeigt und sagte, wie jetzt? Ich sage, ja, guck mal. Ne? Also sie sagt immer, ja, nee, und das gefällt mir so nicht, weil bla bla, also dieses übliche bla bla quasi. Ne? Also jeder andere sagt, wieso sieht doch alles normal aus, nur man selber nimmt es ja irgendwie falsch wahr. So Anrufbeantworter-Effekt quasi und dann sagt sie aber so, ah, okay. Ich sage, ja, weil du dich einfach nicht verstellt hast. Weil du nicht so Blödsinn machst, sondern einfach, du warst du. Und deswegen fühlt sich die Situation für dich irgendwie normaler an. Und du, gut, das Licht war in dem Moment auch noch ganz cool und alles fein. Aber es ist halt einfach, ich finde es auch so dämlich, weil, wie soll ich sagen, stell dir mal vor, es gäbe gar kein Foto von dir. Also gar keins.
Absolut, ja.
Aus der Kinderzeit, sonst wie. Also ob du dir das jetzt jeden Tag anguckst oder nicht, ist ja egal. Aber der Punkt ist, nie wurdest du jemals von irgendjemandem fotografiert. Das wäre total skurril vom Gefühl her. So, und das ist total. So ein Ding, wo ich halt sage, Leute, macht euch da, also entspannt euch. Keiner sagt so, oh Gott, das ist aber wirklich ein gruseliges Foto von dir. Sondern das ist nur ein eigenes Wahrnehmungsproblem, nenne ich das mal vorsichtig. Aber ja, genau. Auf der Straße und die Leute bei dir im Umfeld dann, ohne dass du denen sagst, du wirst fotografiert, das wollen die halt bei dir auch nicht.
Ja, genau, das gibt zumindest so welche, ne? Und keine Ahnung. Vielleicht projiziere ich das auch zu oft dann in andere Menschen rein einfach und kann mich da nicht so von lösen, von diesem Gedanken, so, vielleicht findet derjenige das jetzt total doof. Mhm. Ich will dem ja auch nicht einen schlechten Tag damit machen, dass ich ihn fotografiert habe. Ne? Sei es, er hat es mitbekommen und ist genau einer von der Sorte und geht jetzt die nächsten 5 Tage immer beim Einkaufen durchgehen, guckt, oh nein, steht hier wieder ein Idiot mit der Kamera rum, so nach dem Motto. Ne? Das ist natürlich auch nicht, was man machen will und vor allem auch nicht das, was man irgendwie, damit tut man ja nicht nur sich selber keinen Gefallen, weil der einen jetzt doof findet, sondern damit täte man ja auch, ist jetzt alles Worst-Case-Szenario in meinem Kopf, täte man ja auch allen anderen Fotografen keinen Gefallen, wenn er danach bei allen Fotografen denkt, oh shit, gleich drückt er wieder ab. Mhm. Ne? Also, Das ist so das Worst-Case-Szenario und wie das so oft ist bei Menschen, sind Worst-Case-Szenarios ja gerne sehr präsent im Kopf im Vergleich zu den ganzen Positiv-Eindrücken, die auf einen warten können.
Ja. Ja, wir sind so konditioniert am Ende des Tages, ne? Also was total Schlimmes passieren kann. Ja, also grundsätzlich, weil du es eben sagtest, so Mensch, manchmal ist es einfach so ein komisches Gefühl, du bist irgendwie in Düsseldorf als Beispiel unterwegs und denkst, ach komm, ich habe eine Kamera mit am Start. Und denkst du, heute, jetzt will ich aber. Also, oh, krass, ich freue mich schon. Und dann bist du da und denkst so, boah, in der Tasche macht die sich auch ganz gut. Ich lasse, glaube ich, heute mal drin. So, weißt du? Und ich glaube irgendwie, weil ich auch das ein oder andere Mal sicherlich dazu angeschrieben wurde, über die verschiedenen Kanäle, so, ja, ich würde ja gerne, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt nicht ein Rezept sicherlich. Aber eine Sache ist ja immer das Gleiche, es einfach machen.
Echt so sein.
Ja, und dass du auch, also die Berührungsangst, wie soll ich sagen, also wir hatten hier damals, weil du Delmenhorst angesprochen hast, da bin ich ja tatsächlich leider groß geworden, aber die hatten ein Freibad mit einem 10-Meter-Turm. Und warum springt man nicht vom 10-Meter-Turm? Aufgrund der Tatsache, was du gerade geschildert hast, du hast das Worst-Case-Szenario im Kopf, dass du da einen Bauchklatscher machst. Ja, wenn du wüsstest, du gehst da hoch und du springst runter und es ist nichts, du fällst in eine wohlige Decke, es ist super, ein tolles Gefühl, dann würdest du da hochgehen und sagen, ich freue mich auf den Sprung. Du hast aber Angst davor, dass du dir wehtust. So, und jetzt gehst du auf die Straße und hast du das Gefühl, ja, vielleicht überspitzt gesagt, ich gehe auf die Straße, oh, was ist, wenn mir jemand wehtut? Was ist, wenn der herkommt, mich bedroht oder so? Also dieses, es wird immer das Extreme eigentlich im Kopf abgerufen und nicht die mögliche Freude, dass theoretisch sogar die angesprochen, also die dich ansprechen, die Person das Bild sieht und sagt, ey, wow, krass, ich habe es ja hier in Bremen einmal gehabt von so einer jungen Frau, die dann ja sagte, ey, okay, cool, du kannst sogar ein Bild behalten. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, nein, ich lösche die jetzt komplett alle, weil das war so erst ihr anfänglicher Wunsch, weil in 500 Meter gehst du da lang, ich da lang und dann denkst du im Nachhinein vielleicht doch, vielleicht finde ich es doch nicht so toll, dann ist das erledigt, weißt du, es ist alles cool. Und mehr ist da nicht passiert. Oder in Düsseldorf, als ich Andreas kennengelernt habe bei der Tour, da sind wir irgendwo in einem, ja, weiß ich nicht, so ein U-Bahn-Bereich oder so lang gelaufen. Das war so eine größere Fläche. Da kam dann so ein älteres Ehepaar, die auch fragte, dürfen Sie das eigentlich?
Ach ja, gesagt, Unterführung. Genau. Unterführung zwischen Altstadt und Köln. Ah.
So, und dann habe ich gesagt, natürlich darf ich das. Ach so, ja gut, okay, alles klar, dann viel Spaß weiterhin. So, also es ist in der Regel, kannst du davon ausgehen, 99,9% ist unproblematisch. Ich verstehe aber auch, dass es Menschen gibt, die aus ihrem Naturell her vielleicht auch zurückhaltender, introvertierter, ich sag mal, kontaktärmer unterwegs sind und dann nicht in so eine Situation gebracht werden wollen, auch noch durch ihr eigenes Zutun. Mir ist das relativ egal, weil ich eher offensiv bin und sag so, komm her, lass quatschen, so, ne? So, gehen wir noch einen Kaffee trinken. Das ist dann schon für mich nachvollziehbar, aber ich glaube, wenn ich das unbedingt machen möchte, weil es mich richtig triggert, richtig irgendwie pusht, dann musst du einmal von diesem 10-Meter-Brett springen, um es für dich überhaupt erstmal final beurteilen zu können. Sonst macht es einfach keinen Sinn. Kannst ja nicht vorher sagen, macht keinen Sinn. Musst du probieren. So, und das, ja, glaube ich, ist dann wachsen gewisse Dinge. Oder man macht es wie Andreas.
Die Frage ist ja auch einfach, was soll man denn Böses machen können mit den Bildern?
Absolut, ja.
Ja, das stimmt, aber also, ich glaube, so sehen die Leute das nicht.
Wenn du jetzt irgendwelche Notsituationen fotografierst, aber das machen wir ja nicht. Ne? Wir
Nö,
nein, das ist ja klar. Schöne Momente. Ich meine, mir ist das passiert, letzten Sonntag bin ich fotografiert worden, ich bin in der Zeitung veröffentlicht worden, ich war mit Klaus unterwegs und das ist jetzt eigentlich mega peinlich für mich, weil wir waren auf dem Manta-Treffen und sind da fotografiert worden. Nein, Spaß. Also wir haben uns da wohl gefühlt und der Kollege von der Zeitung, danke für die schönen Bilder. Also ist okay.
Ne? Berti. Ja, da stand der, ne? Der Berti-Manta stand links neben dem Klausi-Manta, glaube ich, oder?
Ja, als Cabrio.
Hm? Was, der von Berti?
Ja.
Als Cabrio? Hm. Aber mit dem fetten Umbau, oder nicht? Hm. Ja, okay, cool. Ja.
Ach, geiler Film. Nur meiner war nicht da. Ich hatte nämlich früher auch mal einen.
Ach, krass.
Ein BCC, das ist der mit dem Fließheck. Und der ist leider so selten, den sieht man nicht mehr.
Crazy. Also sieht man allgemein selten noch rumfahren, oder? Ja. Also ich finde so, unter den, ja, mittlerweile ist er auch nicht mehr ein Youngtimer, mittlerweile Oldtimer. Selbst die sieht man eigentlich und kaum, ne? Also im Vergleich zu VW Käfer oder so.
Also es gibt kein Auto auf der Welt, wo man besser den Ellbogen raushalten kann als aus einem Manta.
Liebe der ist doch dafür gebaut irgendwie.
Genau.
Ich glaube, da stand nur ein Vertrag drin, dass du so machen musst, ja, ne? Ansonsten würde er wieder weggenommen oder so.
Die Tür ist eine einzige Ellbogenablage. Herrlich, ich habe ihn geliebt.
Besorg dir wieder einen. Hm. Ja, ja, aber wie gesagt, ist halt immer so ein Ding. Ich glaube auch tatsächlich, dass bei der Streetfotografie, dass so dieser einzige Punkt oder das einzige Genre, wo so sehr über die Herangehensweise diskutiert wird. Und was denn und hier und dann kommt wieder DSGVO, dann kommen hin und her und tralala und wunderbar. Wo ich mal sage, Leute, also weil das auch eine rechtliche Thematik häufig ist, wo die Leute sagen, das darf ich ja gar nicht machen und so weiter. Im Zweifel sind alle Beiwerk, dann ist es kein Problem. Und es ist einfach irgendwie so auch eine Frage meiner persönlichen Einstellung dazu. Also wer will ich dort sein am Ende? Und ich möchte das gern tun. Ich möchte das tun, weil ich das als wertvoll empfinde, das zu dokumentieren und so weiter. Fotografisch könnte ich ja auch sagen, ach come on, ich mache was anderes. So, und mach jetzt nur noch von mir aus Porträts auf der Straße. Ist ein Thema, was jetzt auch noch kommt, davon mal abgesehen. Aber das ist halt cool. So ein Punkt, könnte ich ja machen. Ich muss das ja nicht tun. Und niemand muss das tun. Das ist völlig okay. Aber ich glaube, wenn wir ins Zeitgeschehen zurückschauen, dann ist das gerade so aus den einschlägigen Metropolen, ob das jetzt New York, London ist, was auch immer, dann ist das eben so, googelst du einfach mal so London 1928, dann bekommst du irgendwelche Bilder zu sehen. Und dann sagen die Leute ja auch nicht, oh, war das eigentlich legal, du auf der das Pferd fotografiert, ich weiß nicht ganz genau. Keiner denkt so. Absolut, die sagen so, cool, ja. Ey, die haben Zylinder getragen, die Stars, tralala. Jeder findet es irgendwie gut. Und ich glaube, dass die DSGVO-Thematik und der Datenschutzpunkt, der irgendwie eine Rolle spielt, der wurde nicht ins Leben gerufen, weil es Straßenfotografen gibt. Der Ursprung liegt ein bisschen woanders, aber es betrifft diesen Part einfach, wo ich sage, wenn ich jetzt moralisch wertvoll an so eine Sache rangehe, ganz ehrlich, dann verletze ich nicht ein Gesetz, sondern ich sehe das aus einer anderen Perspektive einfach. So, ich will ja gar nicht irgendwie in da, keine Ahnung, irgendwie in so eine Situation bringen, so wo er nicht, ich sag mal, gut aussieht oder was auch immer, also oder in einer leidlichen Situation ist, mache ich einfach nicht, sondern einfach nur, was passiert da draußen. Und ich glaube, die meisten Leute, die sich dann so ein Bild anschauen, also auch wenn ich es denen direkt zeige, ich würde sogar sagen, so okay, so ein Drama war es eigentlich gar nicht. Und dann ist es doch in Ordnung. Also ich glaube, das scheitert häufig an diesem darf ich das Thema. So,
ja, ne? Kann ich mir vorstellen. Und das ist skurril. Es ist ja nicht so, als hätte ich selber irgendwie mal Negativerfahrungen irgendwie gemacht. Ne? Mhm. Also selbst wenn man, keine Ahnung, mit der Kamera im Wald sitzt und am Naturschutztümpel irgendwelche Libellen fotografiert, wie oft bin ich da schon angequatscht worden und habe hinterher kein einziges Bild gemacht, weil ich mit irgendeiner einer Hundebesitzerin eine Dreiviertelstunde gequatscht habe und dann war die Zeit, die ich hatte, rum sind nach dem Motto. Ne? Also bisher eigentlich auch nur positive Erfahrungen gemacht.
Ja.
Tausendmal selber fotografiert worden aus irgendwelchen Gründen, sei es auf der Bühne, ne? Als Musiker kennt man das ja auch, bei jeder Veranstaltung läuft irgendeine Schar an Fotografen rum und Facebook und Instagram ist hinterher voll damit. Keine Ahnung, es gibt eigentlich gar keine Negativerfahrung und trotzdem hat man irgendwie, oder habe ich in dem Fall, irgendwie so Startberührungsängste und manchmal sind die auch weg, keine Ahnung, ich glaube, ich brauche auch manchmal einfach Zeit. Mhm. Ne? Also wenn ich irgendwo in der City rumlaufe und bin da eh die ganze Zeit dran, keine Ahnung, fotografiere erstmal einen Pöller mit einem spannenden Aufkleber drauf oder so, ja. Ist der Geier was, ne? Dann ergibt sich das so, dass sich das auch natürlich anfühlt, sich in diesem Raum mit der Kamera zu bewegen irgendwie, dann wird's auch einfacher. Aber, ja. Keine Ahnung, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe eine halbe Stunde, würde ich es wahrscheinlich aktuell nicht gebacken kriegen.
Ja, verstehe ich. Ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du an den Bass gehst, also du setzt dich jetzt hin, weißt du, alle sind weg, du bist allein zu Hause und sagst, so, weißt du was, ich hab Bock einfach nochmal ein gepflegtes E zu zupfen. So, und dann hast du so einen Tag, wo du das Gefühl hast, so, hey, was ist denn heute los? So, irgendwas, da passiert irgendwas. Du spielst irgendwie einfach ein gutes Brett. Einfach super. Geht einfach von ganz alleine. Denkst nicht groß nach und tobst dich in deiner Tonart aus. So, und dann hast du Tage, gleiches Szenario, und irgendwie ist heute ist behäbig. Irgendwas, ach, wenigo nicht. Ist also irgendwie ein bisschen blöde und so, bist nicht ganz so entspannt oder was auch immer. Das ist, glaube ich, auf der Straße genauso. Du hast immer auch diese eigene Grundhaltung, die heute so ist und morgen vielleicht so. Also auch das spielt sicherlich mal eine Rolle, weil Gegebenheiten dafür sorgen. Ich hatte es in Hamburg mal gehabt, da bin ich rausgegangen. Das war der Testlauf mit der Fuji X100V seinerzeit. Da habe ich noch zu dem Florian, der mit war, gesagt, ich sage, was ist denn hier los? Aber hier eins nach dem anderen, da hat das nur Klick-Klick gemacht. Licht war geil, da war fette Pfütze-Typ, steht da alleine, wo nie jemand alleine steht. Also alles spielt zueinander. Ja, also als hätte sich die Gitarre alleine gespielt.
So. Ja,
und
verstehe.
Ich habe nur die Fingerchen ein bisschen rangehalten und du denkst so, was für ein Klang heute. So, und das ist halt, glaube ich, eben auch so, man muss den Dingen ein bisschen Zeit geben. Ich mache das gerne auch so, dass ich rausgehe und mich ein bisschen eingroove, ein bisschen ankomme. Einfach mal wie du auch so, Mensch, ich gucke mal, was ist hier, ich mache mal ein Bild und mal gucken. Und dann ergeben sich manchmal so Sachen. Und ja, das ist so, und das finde ich schön, das ist tatsächlich etwas, was ich sehr genieße, dass ich nicht in der Verantwortung bin, dass ich mein Zutun reingebe, damit es was wird, sondern das kommt auf mich zu. Also ich brauche nur meine Augen aufmachen und ein bisschen mit Ruhe und Gelassenheit rangehen, dann kommen mir Dinge auf mal entgegen, die mir zuarbeiten. Bei einem Porträt muss ich sagen, ja, pass auf, dreh da, mach die Hüfte nochmal so, dies, das, so, ja, ist auch scheiße, okay, mach mal so, so, und das ist halt so ein Ding, ist auch gut, aber das ist das, was ich genieße, dass du einfach sagst, ey, ich kann mich sogar in mir entspannen und durch den Prozess ergeben sich Sachen, die einfach am Ende irgendwie cool sind. So, und zur Not machst du ein paar Mitzieher, sehen immer geil aus. Also, geht immer. Ja, und das ist halt aber für mich im Kern die Frage, ich möchte das halt unbedingt. Und ich habe selber, das ist ein bisschen auch einfach ein persönliches Thema, nichts hat mich bis dato so lange begleitet wie das fotografische Thema per se in verschiedenen Intensitäten. Aber auch das Thema Street ist für mich etwas, kaum etwas hat so lange Bestand in meiner fotografischen Leidenschaft wie eben die Straße. Und das hat mich selbst überrascht, weil ich bin vom Typus eigentlich nicht so. Das fing an, dass ich in der Kindheit immer mein Zimmer umgestellt habe. Es musste immer irgendwie neu, es musste fresh, ich brauchte was Neues, neue Eindrücke, es musste sich entwickeln und so weiter. Ich musste immer diese nächsten Steps irgendwie gehen. Autoschrauberei, ja, neue Felgen drauf, okay, ein Jahr später, wo ist ja scheiße, warum habe ich das denn gemacht, wieder neue drauf. Es war immer irgendwie so, hier ist es nicht, weil mich so viel davon abholt einfach, weil es so eine besondere Energie einfach hat, für mich. Und wenn es für jemand anders nicht so ist, ganz ehrlich, überhaupt nicht schlimm, dann such am besten die Fotografie, die dir diese Energie gibt. Das ist einfach so meine Intention. Also wenn ich an Benjamin Jaworski denke, reist durch die Welt und fotografiert Sonnenuntergänge wie ein Weltmeister. Wenn ihn das so krass happy macht, ey, dann muss er das machen. Also das macht alles andere macht gar keinen Sinn. Aber mich würde das nicht so happy machen, auf Dauer. So, hab's ja probiert, also nicht so krass wie er, aber so. Und habe gedacht so, ist nett zwischendurch, aber eben nicht auf Dauer. Und komischerweise Street, sehr langatmig bei mir, muss ich sagen. Bin ich von mir selbst überrascht. Ja.
Krass. Starkes Plädoyer allgemein für die Fotografie. So, ne, also jetzt gar nicht nur auf Street bezogen, sondern so, ja. Mach das, wo du Bock drauf hast und nicht das, was irgendwie 15.000 Likes auf Instagram.
Ich könnte jetzt hier einen Applaus einspielen.
Lass mal lieber. Deine Effektbox kannst du auslassen. ja. So, aber ich möchte jetzt hier nicht rummonologisieren, weil sonst haben wir ein Problem, der kann Blindfordern. Der soll jetzt auch noch was
ja,
sagen.
Ja, ich hatte gerade, wo du sagtest, du wirst auf Konzerten viel fotografiert. Gibt es diese 3 Songregeln noch?
Welche 3 Songregeln?
Kennst du gar nicht. Ich habe nicht viele Konzerte fotografieren dürfen, aber dann gab es immer diese 3 Songregeln, dass die Fotografen quasi ganz nach vorne durften oder in Mittelgang, wenn sitzend gespielt
Ach
wurde.
Ach so.
Und dann durften wir nur die ersten 3 Lieder fotografieren und dann nur noch von den Seiten, nicht mehr von vorne, um das Publikum nicht zu stören.
Ach krass, nö. Das,
krass, dass du das nicht kennst.
Ja, das ist an mir vorbeigegangen. Ich kenne das nur, also wir haben auch immer einen eigenen Fotografen eigentlich dabei, zumindest bei den, wenn es jetzt nicht irgendwie ist, 30. Geburtstag im Wohnzimmer stehen 25 Leute und wir spielen für die oder sowas. Kommt auch schon mal vor, dass man irgendwie mal so kurz mal irgendwie eine Wohnung auseinander nimmt, dann lohnt sich das fotografisch oft einfach nicht so, weil da kein Licht ist und so. Mhm. Sonst haben wir immer einen eigenen Fotografen dabei, der darf natürlich permanent über die Bühne wuseln und steht immer plötzlich vor einem, wo man ihn nicht hat kommen sehen. Ja, und sonst ist das ja mittlerweile auf einer Großveranstaltung, du hast ja immer irgendwie 2 bis 3 Fotografen, die die ganze Zeit rumlaufen von dem Veranstalter. Dann haben die meistens noch ein Videoteam mit 2 bis 3 Leuten, die dann alle mit ihrem Gimbal durch die Gegend rennen. Ja. Und dann im Publikum hast du ja sowieso 30-50% der Leute, die die ganze Zeit mit dem Handy da stehen. Ja, also da müsste man ja für das Publikum auch eine 3-Song-Regel einführen. Das ist ja sonst ungerecht für die armen Fotografen.
Das ist eine gute Idee.
Das wäre aber cool.
Das wäre wirklich eine gute Idee.
3-Handy-Regel. Die ersten 3 Songs dürfen nicht rausgehalten werden, dann müssen die weg. Das wäre
wär vielleicht nicht schlecht, damit man sich hinterher auch an das Konzert erinnern kann, das da in der Fotomediathek auf dem Handy rumfliegt.
Mhm. Ja, das hat sich schon verändert, ne?
Voll. Also,
das ist echt krass. Ich meine, auf der einen Seite, ich kann es ja auch ein bisschen verstehen irgendwie.
Ja,
die Änderung total. Festhalten, aber letztendlich beraubst du dich selber um den Genuss. Das ist einfach faktisch nur so.
Ja. Ja, es gibt vor allem diese Extremfälle, die ja wirklich ganz vorne vom Wellenbrecher stehen in der allerersten Reihe und das komplette Konzert filmen und aber Gesicht wie 7 Tage Regen. Und man denkt sich so, warum machst du das denn? Warum tust du dir das denn an? Ja, total. Ist halt so schade, weil die wissen hinterher ja gar nicht, was passiert ist. Es sei denn, sie gucken mal kurz auf dem Handy nach, ach ja, stimmt. Mhm. Da war ein Konzert. Aber die sind ja gar nicht da.
Ja, ist schon, wie gesagt, irgendwie eine Mischung aus, ich kann es nachvollziehen als Erinnerung, aber gleichzeitig, eigentlich sollte sie lieber nach vorne gucken und ein bisschen mitmachen. Also haben irgendwie keinen Sinn. Du hast ja schon ein bisschen von der Musikgeschichte eben auch erzählt. Schreibst du auch eigene Sachen? Also machst du irgendwas für dich auch? Komponieren oder sowas?
Ja. Also ja, gut, einerseits, also die Kölsch-Elektro-Truppe, cool, wir spielen halt nur eigene Songs. Die schreibt allerdings hauptsächlich unser Sänger. Also der sitzt irgendwie immer den ganzen Tag in seinem Keller und schreibt und arrangiert die neuesten Sachen vor sich hin, während der Schlagzeuger und ich eigentlich hauptsächlich mit Social Media dran sind, Organisation, Booking, Bewerbung und so weiter und wir geben dann irgendwie so unseren Senf noch slightly dazu, aber und kümmern uns um die Umsetzung auf der Bühne, aber der echte Kreativprozess bei den Songs liegt schon zum Großteil beim Sänger. Klar, ich schreibe auch mal was, aber es ist jetzt nicht so im großen Stile oder so, dass ich jetzt irgendwie ein eigenes Projekt hätte, sondern es sind oft irgendwie Instrumentalnummern, dann hat man mal irgendwie ein Jazz-Fusion-Trio und schreibt dafür mal einen Song oder sowas oder einen Titel. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da von morgens bis abends Output hätte und irgendwie einen eigenen Soundcloud oder Spotify-Account, der randvoll mit eigener Musik von mir ist oder so, sondern das passiert mal so nebenher immer mal wieder, aber ziemlich ausgedünnt. Und meistens der Kalender schon voll.
Würdest du, oder wenn man jetzt mit dem Finger schnippt und dann wäre es so, weil es ja manchmal einfach eine Zeitthematik ist, Familie, Verpflichtungen und so, Einnahmen, Ausgaben, also es ist einfach irgendwo in unserem gesellschaftlichen Thema so, dass du gerne was machen würdest, aber dir fehlt wirklich die Zeit, um es adäquat umzusetzen. Gäbe es denn etwas, wo du sagst, boah, ich schnippe mit dem Finger und dann wäre das so? Also als Beispiel, dann wärst du Nirvana. Mit Smells Like Teen Spirit zum Beispiel. Also weil es dich irgendwie so, gäbe es was, wo du sagst, boah, wenn das jetzt einfach so umsetzbar wäre, dann würde ich gerne auf diesen Weg gehen und als Basser quasi den Chris Novoselic ersetzen, sozusagen nicht ersetzen in dem Sinne, sondern nur für dich.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, also gäbe es da so eine Art, ich will nicht sagen Traum, den man nicht umgesetzt hat, aber wo du sagst, so, boah, das würde mich irgendwie dann doch nochmal bewegen, das würde ich gerne umsetzen vom Genre, von der Musikart und so weiter. Oder bist du da zu Hause, wo du sagst, nee, ich bin da, wo ich auch hin wollte?
Boah, das ist eine komplizierte Frage, weil das so eine... Das hat irgendwie ganz viele verschiedene Ebenen. Mhm. Einerseits bin ich super happy mit dem mit dem Projekt, weil das schon ein geiles Gefühl ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch 5 Jahre lang oder so immer lachende Köln Arena mitgespielt und wenn dann 15.000 Leute nach dem ersten Ton deinen Song mitsingen, den du mitgeschrieben hast, ist es halt ein geiles Gefühl. Das kannst du nicht haben, wenn du bei wem anders spielst. Ne?
Ja.
Weil du spielst dann nicht deine Sachen, sondern du spielst, keine Ahnung, es gibt auch super coole Cover-Gigs zum Beispiel, aber du spielst halt immer Songs von wem anders.
Ja.
Und die Leute applaudieren nicht, weil du den gespielt hast, sondern weil der Song geil ist. Den aber damit hast du nichts zu tun. Du hast vielleicht gut gespielt, hast den Leuten ein gutes Erlebnis mit diesem Song gemacht, aber der Kern des Songs, der ist nicht von dir. So, insofern finde ich das total geil. Vor allem jetzt auch, dass wir haben mal vor vielen Jahren zu neunt gestartet, sind jetzt nur zu dritt und dieses Gefühl, zu dritt auf der Bühne zu stehen, das ist so eine ganz integre Einheit. Jeder spielt nach vorne hin eine Rolle. Es ist nicht mehr so irgendwie, der Sänger steht vorne und fünf Leute stehen im Hintergrund und begleiten den, sondern wir stehen zu dritt vorne an der Bühnenkante und interagieren mit dem Publikum. Das ist einfach ein geiles Gefühl. So diese Unmittelbarkeit und mit der eigenen Message irgendwie nach draußen zu gehen. Was Wünsche auf der, ja, also was natürlich auch mal geil, ja, das ist, nee, ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich einen übergeordneten Wunsch habe. Ich bin eigentlich schon ziemlich happy, wo ich bin. Klar, mehr Zeit haben ist natürlich immer gut, ne? Also was du schon sagst, eigene Sachen schreiben oder ich habe zum Beispiel auch mal davon geträumt und das auch in so einem, es gab ja über die Corona-Zeit diese Stipendien, Künstlerstipendien von aus diversen Ecken, von GEMA und so weiter. Und da habe ich auch ein Stipendium gestartet mit dem Projekt, selber ein Album aufzunehmen, selber Sachen zu schreiben, alle Instrumente selber einzuspielen und so weiter. Dazu ist es halt zeitlich am Ende nicht gekommen. Es gab immer wieder Grobskizzen, dann gab es hier mal eine eingespielte Schlagzeugspur, da mal eine eingespielte Bassspur und so weiter und ein paar Sheets und so, aber es ist nie zum Ende gekommen, einfach weil die Zeit fehlte. Also mehr Zeit haben wäre auf jeden Fall cool, definitiv. Ich glaube aber so viel Zeit, wie in meinem Kopf an Ideen schwirrt, die ich gerne umsetzen würde, da müsste ich noch ein paar tausend Jahre alt werden, damit das irgendwie halbwegs hinhaut. Ja. Aber ja, nee, ich muss sagen, ich bin im Grunde und Ganzen schon echt sehr zufrieden, wie es ist.
Ja, cool. Ja gut, und ihr macht ja tatsächlich, wie du sagst, auch eigene Sachen.
Genau.
Ja. Das ist ja schon mal auch irgendwo, es gibt ja nun viele, ich sag mal so, ich nenne sie mal vorsichtig, so Partybands, Top 40 Cover-Geschichten und so, die auch bekannt in ihrer Region sind, dafür auch gebucht werden, weil sie das ganz gut umsetzen. Ja. Aber ja, wie du schon sagst, du kriegst den Applaus sozusagen. Das wäre so, als wenn ich von Andreas ein Bild poste und ich den Applaus dafür bekomme. So,
das, ja. Also genau. Ja, du hast es gut gepostet, aber eigentlich geht es um das Bild, ja.
Genau, und das ist halt so, wo ich sage, wenn du jetzt sogar die eigenen Sachen machst, dann ist es ja schon auch, also irgendwo, also dann lebst du ja vielleicht sogar diesen Art Musikertraum, etwas Eigenes auf der Bühne zu performen.
Ja, genau.
Das bleibt das ja vielen halt, aus. Ja. So.
Genau.
Und genau. Ja.
Und damit auch noch das Konto so zu füllen, dass man sich seine Brötchen morgens holen kann. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Das ist ja,
das also nicht ich muss nicht
irgendwie tagsüber was anderes machen, um dann abends mit meiner Band irgendwie mein Hobby auszuleben, sondern ich kann dem halt auch die Zeit eines Vollzeitjobs nahezu zukommen lassen, weil es das am Ende auch wieder abwirft. So, das ist ja auch ein sehr luxuriöser Zustand. Dann kommt noch dazu, dass ich jede Nacht quasi oder fast jede Nacht zu Hause pennen kann, weil wir halt dadurch, dass wir diesem Kölsch-Hochdeutsch-Mix arbeiten, schon relativ regional aufgestellt sind und da aber sehr flächendeckend. Ne? Das heißt, ich fahre ja morgen nach Bitburg, aber das ist halt, was sind das, keine Ahnung, 160 Kilometer oder so von hier. Dann fahre ich halt wieder nach Hause und kann meinen Kindern gute Nacht sagen, wenn sie noch nicht im Bett liegen und da es morgen nicht so spät ist, wird es klappen. Mich neben meine Frau ins Bett legen, tipptopp. Ne? Während ich andere Musiker kenne, die auch super von ihrem Job leben können, aber die sind halt 230 Nächte im Jahr im Hotel. Das wäre halt was ich mir jetzt nicht mehr vorstellen könnte. Deswegen so einerseits, wenn ich mir so vorstelle, irgendwie, keine Ahnung, eine Tour mit Jamiroquai spielen oder so irgendwie. Oh. Oder was gibt's noch? Irgendwie Mucke, die Bock macht zu spielen. Keine Ahnung, ne? Wie auch immer. Aber das ist auf der einen Seite total geil, aber man vergisst, glaube ich, was das für soziale Einschränkungen hat. Ne? Also ich kenne auch super viele Musikerkollegen, die haben studiert, mega geil gespielt, super Jobs gehabt und die sind jetzt Verwaltungschef in der Musikschule, die sind Steuerberater geworden, weil die keinen Bock haben auf diesen Druck. Ich muss vorspielen können, ich muss mir meine Jobs ranholen können, ich sehe meine Familie nie, ich sehe mein Kind nicht aufwachsen, weil ich jetzt irgendwie in der Woche so ein bisschen Musikschule mache. Das heißt, da bin ich so kurz vor Schulschluss bis spätabends, weil logischerweise dann nur Klavierschüler oder Musikschüler in eine Musikschule kommen, wenn die Schule vorbei ist. Und am Wochenende spiele ich noch, ich sehe mein Kind gar nicht mehr, ich bin raus. Ja, und das sieht man halt auch ziemlich oft. Insofern bin ich da total happy. Absolut luxuriöse Situation, das so machen zu können und dabei aber nicht irgendwie das Problem zu haben, jeden Tag zu denken, okay, aber irgendwie lasse ich meine Familie hier hängen mit dem, was ich hier beruflich mache.
Ja,
das ist schon top. Mega. Aber klar, mal eine geile Welttour spielen ist natürlich auch cool.
Ja.
Aber habe ich im Moment zumindest nicht mehr so den Drang nach. Einfach, weil es gut in den Kalender passt, so wie es jetzt ist.
Hat Elvis auch nicht.
Na,
Elvis.
Der hat keine Welttour gespielt. Wollte er immer, hat er nicht.
Gut, er hat viel in Las Vegas gespielt, ne? Oder?
Genau.
Ja, ist halt auch so ein Ding, ne? Ich meine, man muss halt sehen, damals war es so ich erinnere mich an den Trommler, Also ich habe nicht in der Band gespielt, ich habe nur die ganze Orga mit unterstützt und es ist einfach geil. Also das muss man einfach so sagen, also überhaupt der ganze Kreativprozess, alles was mit diesem kreativen Themen zu tun hat, Bühnenarbeit, also und damit meine ich nicht die klassische Musikbühne, sondern auch das hier ist ja eine nicht visuelle, aber auch eine Form der Bühne, in dem wir etwas bespielen durch die Stimme und so. Und das ist etwas, was ich aus tiefstem Herzen halt gerne mache und auch jeder anderen Sache bevorzugen würde, also solche Bühnen zu bespielen. Und was das in dir freisetzt, diese Energie, die da entsteht. Also jetzt geben wir was raus, wir wissen, okay, jetzt ist das gerade noch in diesem Raum, irgendwann ist das in einem deutlich größeren Raum, du bekommst gleich ein bisschen Feedback und so weiter. Also absoluter krasser Mehrwert und es hat auch einen Suchtfaktor. Als wir 2014 auf Wacken waren, danach dann eine kleine Mini-Europa-Tour gespielt haben und du bist dann on the road mit so ein paar Metal-Guys unterwegs und solchen Sachen und stehst dann in Rom und spielst in Rom vor einem italienischen Publikum und denkst so, das kann doch nicht wahr sein. So, also ja. wie skurril das einfach ist. Und ich erinnere mich noch an die Venue in Mailand, das war so ein abgefahren geiles Teil, wo also so eine krasse Halle, die einfach so schön war. Und dann waren irgendwie 4000 Leute drin und denkst du so, okay, das war zwar eine Support-Tour mit drei Bands, aber richtig mega, mega cool. Und der Trommler sagte dann, da hatten wir Aufnahmesession und ein bisschen Rehearsal, sagte er, ja, das Problem, also das heißt Problem, sagte, die Herausforderung ist, stell dir vor, du hast ein Riesenbuffet, ein wirklich Riesenbuffet, nicht ein Buffet, ein Riesenbuffet, nur mit Hackepeterbrötchen, also Mettbrötchen. Ja, so, und da liegen 1,6 Millionen Mettbrötchen drauf. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst so, ich pack meins da auch noch drauf. Und irgendjemand muss sich dahin verirren und sagen, boah, das ist das geilste Mettbrötchen. Aus der subjektiven Wahrnehmung der Person. So, und ich sag, Michael, ja, eigentlich ist es gerade ein sehr negativer Gedanke, weil du ja sagst, du hast eh keine Chance, theoretisch. Ich verstehe aber, was du sagen möchtest, dass es einfach so ist. Und so ist es auch, wie viele Menschen machen Musik in ihren Kombos. Sonst würden Firmen wie Thomann ja gar nicht existieren, wenn das nur vier Leute machen. Also da ist ein Riesenbedarf, da ist ein Riesenmarkt. Aber wie viele von denen wären wirklich klassisch Stars? Ja,
absolut.
Die wenigsten, die allerwenigsten. Das muss auch nicht so sein. Muss nicht jeder ein Taylor Swift werden oder ein Robbie Williams oder sowas. Das ist gar nicht der Punkt. Aber es stimmt schon, wenn du dort, ich sag mal, Karriere machen willst, dein Lohn und Brot verdienen willst und auch noch deine eigenen Sachen performen möchtest, das ist ein, ja, das kann ein sehr steiniger Weg sein. Das muss man einfach fairerweise so sagen. Das gilt in der Fotografie genauso. Kann nicht jeder Peter Lindberg sein. So, und sich einzubilden.
Ach Mann.
Ja, ich weiß, ich habe es auch schon probiert, aber die haben auch gesagt, du mach lieber Straße, ja, hier Fashion-Foto, ja, ist nicht so dein Ding. Ja, aber das ist so, wir sehen ja nur das. Also du siehst Bands wie Jamiroquai, Aerosmith, was weiß ich wen, du denkst mal so, ah okay, dann kann ich das ja auch so machen. Ja, aber es gibt so viele Leute, die das auch machen wollen und siehst ja, was davon überbleibt sozusagen. Und das ist eben,
absolut.
Das soll nicht heißen, dass man nicht weiterhin Musik machen soll. Aber ich glaube, wenn man dann in der Situation ist wie du, deswegen finde ich das so wertvoll, das auch so zu hören, dass du sagst, hey, ich kann meinen Lebensunterhalt tatsächlich, und du hast ja Bass studiert, du bist ja kein klassischer Hobbymusiker aus dem Keller in der Jugend und dann hat sich das mal so ergeben, du bist ja sogar den Weg noch viel intensiver gegangen. Du hast ja nicht jetzt BWL studiert und sagst, das kann ich irgendwie überall anwenden, du hast was sehr Spezielles studiert, was Mercedes-Benz am Band vielleicht nicht unbedingt sucht.
Nicht in erster Linie, nee.
Ja, genau, wenn die irgendwie sagen, ach, kriegst du hin, weil du kannst eine Seite wechseln, dann kannst du einen ganzen Wischer festschrauben, passt schon irgendwie. Aber das ist halt, ja, das ist, finde ich, sehr, sehr respektabel, dass Menschen sagen, ich gehe in so einen so dünnen Bereich, der nicht so weit gefächert ist, dass ich zur Not ja noch das machen könnte, sondern dass du sagst so, nein, es hat so funktioniert, es macht mir Spaß, es macht mir Freude. Ultra, mega geil sowas. Also so muss das sein, so ein bisschen sein Traum leben.
Ja, es hat sich halt aber auch zum Glück dahin entwickelt. Ne? Das ist jetzt auch nichts gewesen, wo man irgendwie von vornherein gesagt hat, so wird's werden. Ich habe halt irgendwie mit 16 Bass von meinen Eltern geschenkt bekommen, weil ich mit ein paar Schulfreunden Musik gemacht habe und wir haben aber so Gothic Rock gemacht. Mhm. Und ja, wir waren eine Gitarristin, die singen konnte, ein Kumpel, der Schlagzeug gespielt hat, und ich habe ein Keyboard vor der Nase gehabt. Okay, das funktioniert hier nicht, ich brauche einen Bass.
Ja.
Wir brauchen einen Bass, okay, sonst ist kein Mensch hier, der Bock darauf hat, also muss ich halt einen Bass haben. Und dann hat sich das so nach und nach geformt, dass man dann dachte, ach cool, jetzt habe ich irgendwie einen Bass, was kann ich denn damit noch machen? Ah, in der Schulbigband, der Bassist ist gerade weggegangen, ich frage mal nach, ob ich da spielen kann. Ja, okay, der Lehrer hat gesagt, darf ich, aber ich soll Unterricht nehmen. Ja gut, dann gehe ich mal irgendwie Bassunterricht nehmen. Und dann hat sich das nach und nach entwickelt, dass man mal irgendwie hier auf dem 50. Geburtstag von irgendeinem Lehrer gespielt hat und dann hier hast du mal einen Fuffi und so, und dann, ne, dann kommt zu dir dieses Gefühl auf so, ach, okay, krass, also irgendwas ist schon da dran, dass man damit auch Geld verdienen kann, was muss man dafür können? Und dann habe ich durch gutes Zureden meiner Eltern auch erstmal Lehramt studiert. Also ich habe erst angefangen, Lehramt Musik zu studieren, ganz klassisch, Sekundarstufe 2, Gymnasial, Musiklehrer. Und das hat sich erst im Laufe des Studiums so entwickelt, dass ich erstens gemerkt habe, okay, irgendwie läuft's. Und Schule ist für mich nach den ganzen Praktika und so, die man dann auf dem Weg gemacht hat, irgendwie nicht die Option, wo ich mich so richtig sehe. Ja gut, dann kann ich jetzt auch noch eigentlich den Studiengang wechseln. Erstens habe ich schon für den Bachelor of Music Studiengang quasi alles am Start gehabt, weil ich im Lehramt super oft eher so Ausschweifungen zu den künstlerischen Studenten gemacht haben, gesagt, ach komm, das Seminar nehme ich auch mal mit. Ich weiß zwar nicht so richtig, wie ich das noch in mein Punktekonto hier reinkriegen soll, aber das interessiert mich einfach.
Mhm.
Ja. Und so ist es dann nach und nach gekommen. Ne? Also es ist eher so gewesen, dass ich dann im Beruf steckte und gesagt habe, ja gut, dann nehme ich jetzt den normalen Bachelorabschluss mit, dann habe ich es in der Tasche und kann aber, muss hier nicht noch mehr Zeit jetzt in dieses Studium stecken, was mich die ganze Zeit davon abhält, auf der Berufsseite so richtig anzugreifen irgendwie. Mhm. Es war jetzt nicht so, dass ich mit 16 gedacht habe, ich studiere Musik und lande dann in einem deutschsprachigen EDM-Trio, sondern es hat sich halt sehr lange irgendwie so nahtlos dahin entwickelt und ich habe es dann einfach so genommen, wie es gekommen ist quasi, und war weniger Plan hinter als Glück und ja, ein Auge in eine offene Richtung, was so auf einen zukommt.
Mhm.
Das kann ich auch jedem, der Musik macht, nur empfehlen. Einfach, wenn nimm Chancen wahr und wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ergreif sie einfach mal und guck, ob es was für dich ist.
Ja.
Und keine Angst haben, die auch wieder zu verwerfen, wenn es nichts für einen ist. Aber wenn man mit 18 auf die Idee kommt, ich muss Progressive Rock Drummer des Jahrtausends werden, ist die Chance halt genau aus dieser Mettbrötchen-Theorie heraus gesehen extrem gering. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir uns Richtung EDM verwandelt haben mit unserer Kölschmuck. Wir haben eigentlich mit so einer Soul-Band angefangen, drei Bläser und so, so ein bisschen Jan Delay Disco Number One, Earth, Wind and Fire, so dieses Style, aber das ist zu nah an den ganzen anderen Kölschen Bands dran. Dann kam irgendwie Casala auf die Ebene und alle haben nur noch gespielt wie Casala. Dann habe ich gesagt, das bringt nichts, weil genau das Mettbrötchen, lass doch mal ein Käsebrötchen draus machen.
Ja.
Und deswegen haben wir uns eben als Käse mal, der haben wir gesagt, wir versuchen mal einfach so zu kriegen, wie das bei 1 Live den ganzen Tag läuft und machen aber unsere Texte da drauf. Und ja, deswegen haben wir auch nochmal eine Nische in der Nische in der Nische besetzt. Also quasi Nischenjob-Musik, Nische davon, kölsche Musik und die ganz kleine Nische davon, die, glaube ich, bis heute konsequent auch wirklich nur wir besetzen. Ja, EDM, House, elektronische Tanzmusik.
Ich habe zur Bass-Thematik gleich nochmal eine Frage.
Ja.
Und muss da so ein bisschen gleich auch, ich versuche mich da kurz zu halten, aber ich muss da gleich ganz kurz einmal ausholen und muss aber erstmal nach Camp Lindford senden. Andreas, geht dir irgendwas durch den Kopf? Welche Themen hast du jetzt so auf dem Schirm?
Mir gehen tausend Dinge durch den Kopf.
Fangen wir mit einem an.
Aber mach du mal.
Nee, das heißt, ich muss da mal so ein bisschen auch drauf achten, weil das heißt so, ist Andreas eigentlich in der Folge dabei gewesen?
Ja.
Das will ich natürlich auch nicht. Aber es gibt ja vielleicht auch Sachen, die...
Ich kannte dieses EDM bisher noch nicht.
EDM, genau. Electronic Dance Music.
Ich kannte bisher nur EBM, Electronic Body Music.
Ah.
So die dunkle Seite vom Techno.
Ja, ja, aber, gut, ja. Ist dann quasi ein Teil, das eine ein Teil vom anderen.
Ja.
Mhm.
Aber siehst du, Thomas, frag du mal.
Ja,
lege ich mich dann nochmal so lange hin.
Ja, aber das, vielleicht brennen dir auch Dinge auf der Seele, deswegen.
Nee, schon gut, mach du mal.
Ja, okay. Bevor ich auf die Bassfrage komme, und zwar, du fotografierst ja offensichtlich auch. Und in welchem System bist du da eigentlich unterwegs?
Ach so, ja stimmt, die Frage haben wir gar nicht geklärt. Genau, der
böse Frage.
Andreas ist gerade, nachdem er sich wieder auf seinem Stuhl gemütlich gemacht hat, fast mit einem Rückwärtssalto da runtergeflogen.
Hab ich jetzt
ja, ich bin einer von diesen Lötkolben-Jungs mit dem Sony-Menü, das keiner versteht.
Ach, du bist mit Sony unterwegs?
Ja, genau.
Ah, okay, das tut mir leid. Aber nein, Spaß. Ja, so ein bisschen, das zieht sich ja durch den Podcast und auch der liebe Freund Florian, der sich schon freut, wenn wir nach Köln fahren und er wieder für seine Sony gedisst wird.
Er hat sich wenigstens jetzt einen Vogtländer gekauft.
Also. Ja, das stimmt, das hat er gemacht. Nein, wir ist ein bisschen natürlich auch mal Witz und Spaß. Okay, also Sony,
genau.
Also irgendwie die A7-Reihe oder die APS-C-Reihe. Genau.
Also sowohl als auch. Ich habe okay. der 6300 angefangen, also APS-C. Und dann 2020 bin ich rüber auf die A7 III gegangen und dann irgendwie kurz danach noch auf die A7C als zweiten Body. Mhm. Und irgendwie nicht drüber nachdenken muss, welchen Crop-Faktor man jetzt mit welcher Linse erzeugt, ja. Wenn ich irgendwie auf eine Hochzeit gehe und mit 85 und 35 fotografieren will, dann hatte ich keine Lust irgendwie zu überlegen, okay, Moment, dann brauche ich aber auf der 6356er, damit da das 85er ist, oder warte mal, nehme ich das lieber als 27er, damit ich dann, als 23er, damit ich ein 35er, deswegen habe ich gedacht, komm, direkt zweimal Kleinbildsensor und dann
das kann ich
hast du Ruhe, genau.
Mhm. Okay, aber das bedeutet ja auch, du fotografierst auch Hochzeiten.
Ab und an mal, ne? Das
kommt
ist jetzt wirklich, genau. Mhm. Also das Problem ist natürlich, die meisten Leute heiraten am Wochenende.
Das stimmt.
Und die meisten Auftritte sind auch am Wochenende, deswegen beißt sich das manchmal ein bisschen. Mhm. Also wenn wir sowieso Urlaubsphasen mit der Band haben, dann nehme ich die Sachen gerne an. Und ansonsten ist bei uns so ein bisschen die Regel, unser Büro bookt alle Terminanfragen, die länger als 4 Wochen im Voraus sind, ohne Rücksprache mit uns ein. Das heißt, ich kann eine Hochzeit...
Okay.
Wenn wir nicht sowieso geblockt haben oder ich nicht mit der Band besprochen habe, hör mal Leute, an dem Tag wäre irgendwie jetzt mal wirklich Hochzeit von Getting Ready bis Party oben 2. Das wäre für mich halt super wichtig aus Kohlegründen und weil ich es gerne machen würde, kann ich den Tag blocken, dann geht das auch mal. Aber ansonsten ist bei mir halt außerhalb der Urlaubszeiten, gerade an Wochenenden, so ein 4 Wochen vorher erst final zusagbar Ding und das macht die Sachen natürlich kompliziert.
Mhm. Okay. Ja gut, weil es einfach priorisiert ist.
Genau,
so, ja.
Okay. Das funktioniert ja auch nicht anders. Ne? Wenn 3 Leute, die alle noch irgendwie andere Sachen machen und machen müssen, machen wollen, anfangen alle Termine zuzublocken, dann spielt es halt gar nicht mehr. Ne? Mhm. Deswegen haben wir das so geregelt, genau.
Okay. Ja, cool, okay, ja. Aber schön, einen Sony-Nutzer hier mal wieder in unseren Reihen zu haben.
Und Vogtländer habe ich auch rumliegen, hat der Andreas mich so halb mit zu influenced.
Ah, okay.
Sehr gut, was denn?
Das 4012 Nocton.
Adaptiert oder?
Nö, das gibt's nativ für Sony.
Nativ, okay.
Genau.
Stimmt, das ist, was Florian gekauft hat, ist auch
nativ, genau.
Nativ mit Sony Mount, ja.
Ja, und meine Empfehlung geht ja daran zu adaptieren.
Ja, gut, da habe ich mich nicht vollumfänglich influenzen lassen. Ja, ich hatte schon mal.
Weil einmal sind die Objektive dann in der Ecke günstiger.
Das stimmt natürlich.
Und der Weg zum N-Mount ist dann nicht ganz so lang.
Ja, das ist ein Argument. Da muss ich noch ein bisschen sparen. Noch ein paar Auftritte spielen, damit ich diesen letzten Schritt, ob ich auf die Idee komme, den zu gehen, weiß ich noch nicht. Aber ja, genau. Ich hatte auch vorher schon mal das 50er Nocturne, aber das habe ich in einem Anflug von Wahnsinn irgendwann mal verkauft. Mhm. Und kaum hatte ich es verkauft, weil ich dachte, ich benutze es kaum, habe ich es schmerzlich vermisst. Und dann hat es aber irgendwie jetzt so 2 Jahre gedauert, bis ich dann doch wieder zugeschlagen habe. Ist ja, wie du gerade schon richtig angedeutet hast, auch ein gewisser Kostenfaktor, ne, muss man sagen. Also für einen 50er Festbrennweite ohne Autofokus irgendwie im 4-stelligen Bereich hinzulegen, ist natürlich auch
mehr auszugeben als für eine F-Linse, ne? Also für eine
Autofokus-Linse. Absolut. Ja, wobei, gut, wenn du jetzt natürlich auch noch Blende 1.2 guckst, also 50 1.2 von Vogtländer kostet, weiß ich nicht, 1200 und bei Sony kostet das 2.2 oder so. Mhm. Mit Autofokus, also da ist dann schon noch was anderes so, aber trotzdem, das ist schon knackig Geld.
Aber es lohnt sich. Vor allem, wenn man es nicht jetzt wirklich sehr kontinuierlich benutzt, ne?
Das ja, so, also. Absolut, ja.
Ja, aber es ist ja immer so. Also ich meine, du weißt ja selber, wie es läuft, ne? Am Ende, wenn du dir jetzt irgendwie ein, weiß ich, spielst du Fender?
Auch, ja.
Auch, so. Und wenn du da jetzt einen besonderen nimmst, den kriegst du ja auch nicht für 650 Euro.
Nee.
Sonst würde Squire draufstehen. Und
genau.
So, das ist halt so ein Punkt, wo du halt weißt, das war auch so damals so ein Thema, weil ich hatte eine wunderschöne 74er Strat und auch eine irgendwie Malmsteen Scalloped Strat. Super schnelles Teil, also die ist einfach richtig mega geil. Aber da kriegst du halt nicht für 900, ne? Also da bist du irgendwie so, gerade die ältere, irgendwo, gut, je älter, desto teurer gefühlt, aber die machen halt auch was. Und diese letzten 5% irgendwie, so, die wird dann ja auch, also diese Gitarren sind ja unverzeihlich. Wenn du Fehler machst, so, das hörst du dann ja auch. So eine Matschgitarre von Thomann, hier so ein 120-Euro China-Kracher, der matscht das so weg, der hört sich ja immer super an.
Ja, ja.
Ja, so, und das ist halt so ein Ding. Ja, aber das willst du dann irgendwie auch. Also du willst in diesen Step reingehen, dass du sagst, ich möchte diese finale Qualität einfach haben und irgendwie gibt sie dir auch was zurück. Aber nur dann, wenn du es wirklich nachhaltig benutzt. So, wenn ich jetzt total an Andreas seine Leicas denke und er sagt so, nee, ich habe hier eine echt so wirklich traumhaft schöne Vitrine stehen und da sind die drinnen, ne? Damit die halt keinen Staub ziehen und so. Eine Bilderauslosung, warte kurz, nee, dafür habe ich die nicht gekauft. Das macht gar keinen Sinn. So, also dieses geiles Zeug, du musst es benutzen. Dann kommt ja Leben in die Sache, ne? Also ich bin auch froh, dass...
Ich nagel damit über die Bilder an die Wand.
Das können die auch parallel ganz gut, das muss man fairerweise so sagen. Aber ich finde das richtig gut, dass Andreas auf Leica gewechselt ist jetzt. Also ja, wirklich vollumfänglich kann man so sagen. Weil ich glaube, dass er, wie sagst du immer so schön, Andreas, dass du angekommen bist.
Ja.
So, und das ist so ein Punkt, das finde ich halt wirklich, wirklich gut. So, dass man das Gefühl hat, ich bin da, wo ich auch hin wollte, weil das wiederum wieder diesen Rückfluss der Energie hat, zu sagen, dadurch mache ich auch noch mehr, dadurch bin ich noch tiefer irgendwie drin, will noch mehr irgendwie damit, ich will nicht sagen erreichen im Sinne der Karriere, aber nach vorne kommen und so weiter.
Ja. Mhm. Total.
Ja, kommen wir mal zu dieser Bassfrage. Und zwar war es so...
da möchte ich nochmal eben dazwischen grätschen und
mach
sagen,
das bitte,
dass wir in einer anderen Folge, in einer normalen Folge, da nochmal tiefer drauf eingehen, auf den Wechsel, weil...
Nee, das ist damit jetzt erledigt.
Gab es ein paar Zuschriften und da habe ich ein bisschen Redebedarf zu, aber das passt jetzt hier nicht in die Nachaufnahme.
Ja, das klären wir nochmal. Ja, okay. Ja. Und zwar in meiner frühen Jugend hatte ich tatsächlich auch mal eine geraume Zeit Fußball gespielt. Und ich habe es nie verstanden, wie jemand Verteidiger sein konnte. Da gab es nämlich keinen Sinn, ne? Weil ich vorne, ich mache ein Tor, dieses Gefühl, du ballerst das Ding rein, bist technisch begabt irgendwie und solche Sachen und bist halt offensiv, ja, entspricht mir vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen. Und in der Zeit, also für mich war das Hauptinstrument halt Gitarre, rein von der Sache her will ich sagen, dann kannst du auch Bass spielen. Nein, das wäre falsch, weil das technisch gesehen schon nochmal, glaube ich, da gibt es auch gewisse Ansprüche, das ist mir durchaus bewusst, aber rein nur von dem, dass du weißt, ne, wo ist das E, wo ist das A, gibt es dann eine gewisse Form von Parallele, ist halt eine kaputte Gitarre, weil zwei Saiten fehlen. So, und am Ende ist es halt so, wenn ich überlege, ich denke an den Basser, mit dem wir unterwegs waren, ein Urgestein aus dem Metal Rock'n'Roll, super Typ, also kaum einen geileren Magger kennengelernt, also so genossen mit ihm zu touren. Dann habe ich ihn auch mal gefragt, ich sage, Mensch, das Ding ist, ohne Scheiß, warum Bass? Es ist für mich eine defensive Haltung auf der Bühne häufig. Es gibt ein paar, wenn ich an Jason Newsted denke, der war sehr offensiv bei Metallica damals oder jetzt auch der jetzige Basser auch, aber häufig empfinde ich sie als so einen zurückhaltenden Kern, ein bisschen ruhiger gelagert, die spielen gut, aber sind nicht so ein Slash, der vorne steht und sein Solo raushämmert. Und für mich war das inspirativ gesehen immer so, die Klampfe nehmen, fettes Solo rausballern und so, boah, Präsenz irgendwie. Hast du Bass wirklich so aus einer tiefen Leidenschaft für dich entdeckt und dann wolltest du es unbedingt spielen oder wärst du auch gern auf den Gitarrenbereich eigentlich reingegangen? So,
geht's boah, spannende Frage. Das ist ja krass. Also erstmal total interessant, weil das Witzige ist ja, jetzt müsste man eigentlich mal eine Feldstudie machen zwischen Gitarristen, die fotografieren und Bassisten fotografieren, welche sich leichter mit Streetfotografie tun, weil irgendwie ist dein Votum geht gerade so, ne? Das ja. Vielleicht hat das Parallelen. Nee, ich bin lustigerweise wirklich nativ beim Bass hängen geblieben. Also ich habe eine Gitarre viel später das erste Mal angefasst.
Mhm.
Und ich bin wirklich kein guter Gitarrist, ne? Ich kenne da ein paar Akkorde eben, wie du sagst, ne? Ich kenne mich natürlich mit Musiktheorie ganz gut aus. Ich weiß, wie die Töne auf der Gitarre heißen und wenn man so Dinge in die Hand kriegt, dann fummelt man auch mal dran rum. Hier steht auch irgendwie eine billige Epiphone Paula und eine uralte Framus F-Loch Western-Gitarre rum. Aber ja, ich bin also wirklich kein guter Gitarrist, ne? Aber Nee, irgendwie bei mir ist es nativ beim Bass hängen geblieben. Mich hat es relativ früh fasziniert. Also erstmal defensive Haltung total, voll, ist so. Mhm. Ne, kann ich, beziehungsweise anders gesagt, wenn du zu offensiv bist als Bassist, dann wirft dir irgendeiner aus der Band halt was Schweres an den Kopf. Das, du bist halt nicht in der Position, viel zu spielen, auffällig zu spielen,
ja.
Ne, sondern du bist eben eigentlich viel näher am Schlagzeuger dran als an allen anderen Musikern, ja. So von deiner Funktion her. Ne? Was mich total gereizt hat, ist natürlich einmal die Einstiegsdroge, ist total geil, weil du spielst drei Töne und kannst im Prinzip, das ist jetzt sehr überspitzt, aber du kannst im Prinzip direkt einen kompletten Gig spielen. Ne? Ja. Du bist, das technische Einstiegslevel ist super gering, um irgendwie einen Song durchzukriegen. Das ist auf der Gitarre ja schon mal viel aufwendiger. Mhm. Und mich hat ganz schnell fasziniert, wie wichtig nicht die Menge von dem ist, was du tust, sondern die Qualität. Also Phrasierung, Tonlänge, Sound. Mhm. Mikro-Timing, unfassbar wichtig. Spielst du einen ganz kleinen Tick zu früh, kriegt der ganze Song so diesen Druck nach vorne und man hat das Gefühl, okay, es, boah, die Energie lässt sich kaum im Zaum halten, das Ding rennt weg. Hängst du dich ein ganz kleines bisschen dahinter, lehnen sich alle zurück und fangen an mit dem Kopf zu wippen, weil es dieses Laid-Back-Feeling kriegt. Also du hast so eine unglaubliche Macht, aber auf so einer subtilen Ebene, die keiner von außerhalb versteht.
Ja.
Das ist total faszinierend, finde ich. Und gerade diese Feinheit, jeden einzelnen Ton zu 100% in die Hand zu nehmen und bis zum letzten auszureizen, damit der seine Wirkung voll erfüllt und gar nicht über die Menge oder akrobatische virtuose Soli zu gehen oder so, sondern voll auf dieses ganz detaillierte Ausformen des einzelnen Elements irgendwie. Das hat mich total fasziniert an diesem Instrument. Und deswegen bin ich Bassist geblieben und habe auch gar nicht den Drang verspürt, irgendwie mich noch weiter auf die Gitarre drauf zu lehnen. Wobei ich diesen Reiz total verstehen kann. Ne? Also ein Solo-Spielen auf der Gitarre ist halt schon was anderes nochmal. Ne?
Ja, das ist, ich habe das einfach immer sehr...
Wohl einige der coolsten Sänger, auch wenn gerade nur einer einfällt, sind Bassisten.
Prince.
Lemmy.
Ja,
diverse andere.
Mark King,
wieder überrascht. Gibt's
noch.
Lemmy, ich hab ihn leider nicht getroffen. Er war 2014 auch in Wacken und wir wären im gleichen Hotel gewesen, aber der war einen Tag später da und er kam tatsächlich auch erst, nachdem wir abgereist sind, ist er sozusagen im Hotel eingecheckt und es gibt wenig Männer, die ich umarme und einen Kuss auf die Wange geben würde, aber den hätte ich einfach abgeknutscht. Ich bin kein klassischer Motorhead-Hörer, aber ich schätze ihn als Person sehr, ähnlich wie ein Dave Grohl, die sehr viel für die Musik tun oder getan haben in dem Fall, weil sie einfach so eine Energie in sich haben, so eine Macht, also nicht so eine Macht, sondern diese Macht dieser Energie, dass sie sagen, alleine wie, der nimmt seinen Rickenbacker-Bass, haut das Ding da in den Amp rein, Gain, warte kurz, ich brauche einen zweiten Gain, ich brauche noch einen dritten Gain, so, also no. Und dann scheppert er da rein, er spielt ja nicht diesen typischen, finde ich, Bass, wie der Bass ein so wichtiges Instrument für einen Song im Allgemeinen. Also das ist ja, wie du schon sagst, was du tust, wann kommt der Ton und so weiter. Und das Ding ist halt, die Leute, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber die Leute kriegen es gar nicht mit. Die sehen das gar nicht. Aber sie wissen, sie würden es merken, wenn es fehlt. Dann merken sie, was fehlt denn da? Ja, der Bass fehlt übrigens. Ach so, der da hinten links steht? Ja, genau der. So, und das ist halt so, das ist auch okay, dass sie das nicht wissen, aber de facto ist er ja so präsent durch seinen Bass und er spielt es ja eher, keine Ahnung, der hat ja, glaube ich, da nur Powerchords drauf gespielt, gefühlt.
Ja, so, sehr. Ja.
Aber das, wie du vorhin beschrieben hast mit dem, wir wollen nicht wegen Casala und so weiter. So, wir machen das jetzt im Genre nochmal in die Spitze gehen. So, hat er ja am Ende irgendwie auch gemacht.
Total.
So, absolut. Und das ist schon, oh, herrlich. Wirklich Genussfaktor. Und ich mag auch nicht alles von denen, aber so ein paar Sachen kann man einfach mal so weghören. Wo ich gar nicht tatsächlich drinne war oder nie angekommen bin, war tatsächlich Jamiroquai. Warum krass. Auch immer, keine Ahnung. Aber ja, gut, per se auch cool.
Ja, absolut. Das ist natürlich auch hier, muss man ehrlicherweise sagen, Bassistenmecker, ne? Also wenn man irgendwie mal eben nicht nur die Viertel durchzupfen will, ganz gemütlich, sondern mal ein bisschen was zu tun haben will, ist da natürlich viel geboten, ne? Weil da ist bassmäßig schon relativ komplex und auffällig. Das ist quasi der Gegenentwurf zum introvertierten Bassisten, was da passiert.
Ja, und ich denke, und das ist halt auch so ein Ding, es ist ja nicht so, dass du nicht auf dem Bass auch ein fettes Solo machen kannst.
Nein, absolut.
So, und ich habe das immer nicht, auch seinerzeit nie so richtig nachvollziehen können, wo ich gedacht habe, so, Mensch, aber warum gibt man denn dem Basser nicht irgendwie, weißt du, machst du ein kleines Drumset dabei, irgendwie so ein bisschen supportmäßig und dann ballerst du da einen runter ohne Ende. Auch das klingt ja obergeil, warum man das nicht nochmal vermehrt macht. So, Gitarren-Solo ist nichts Ungewöhnliches. Also, dass er, ne, dass die ihren Spot kriegen, 3, 4, 5, 7 Minuten und so, und dann machen sie da auch ein bisschen mit hier und da. So, aber gebt doch dem Bass auch einfach mal diese 3, 4 Minuten. Dann würden die Leute sagen, so, ey, wie, Moment mal. Also, und das klingt halt auch so geil, wenn du da Vollgas
gibst, ne? Ja, okay. Aber irgendwie haben es irgendwelche Autoren geschafft, ganze Musiker-Witze-Bücher nur über Bassoli zu schreiben. Ich vermute mal, das ist einfach zu sehr verbrannte Erde.
Ja.
So nach dem Motto, du sprichst nicht mehr mit deiner Frau, dann hört euch mal ein Bassolo an, dann geht das wieder. So nach dem Motto, beim Bassolo sprechen alle und keiner hört mehr zu. Ja, ich weiß auch nicht, das ist, finde ich auch nicht schlimm. Also es kommt immer wieder vor, ne? Also jetzt zum Beispiel letzte Woche habe ich mit dieser Tina Turner Tribute Band gespielt. Da ist auch ein Bassolo drin zum Beispiel. Von daher ist jetzt nicht so, dass es nie passiert, aber ich finde auch irgendwie eins reicht. Das gibt ihm, das ist ja auch so ein bisschen, ne, wenn man es zu inflationär raushaut, dann hat man das wahrscheinlich auch irgendwann satt. Weil du bist ja jetzt auch als Bassist selten in der Position, dass du sagst, okay, ich drehe jetzt hier mal einen satten Overdrive rein und dann lege ich mir noch so ein punktiertes Delay drauf und ein bisschen Hall und jetzt kommen jetzt erst noch so ein bisschen Flanger drauf oder so, das machst du ja nicht, sondern du spielst ja meistens relativ, vielleicht hast du es ganz leicht angezerrt, dass es so ein bisschen so einen röhrigen Sound hat, aber sonst ist es ja schon eher basic vom Sound, das heißt, du hast jetzt auch nicht die Ultra-Variationsdichte. Richtig viel Polyphon spielen ist auch immer so eine Sache, also viel mit Akkorden oder so. Also man ist so ein bisschen eingeschränkter tendenziell, ne? Weil so tiefe Töne nebeneinander zu mehreren, das gibt da ganz schnell einen sehr undurchsichtigen Sound. Ja, deswegen, ich finde es super gut. Ein Solo am Abend ist cool.
Dann hat ja, es auch nicht durchdrehen, Wert. Ne? Nicht zu viel Solo. Das ist,
Nee, keine
das,
10 Minuten.
Das wäre ja nicht so gut.
Ich habe da gerade mit diesen Bass-Solos wieder so ein Bild im Kopf. Ich habe früher ganz wild viel Psychobilly-Musik gehört.
Aha, okay.
Und die haben dann ja immer so einen schönen Kontrabass und den Steg eingekürzt, damit die schön slappen können. Und wenn die dann ihr Solo gespielt haben und auf dem Bass hochgeklettert sind, dann, das waren immer geile Sachen.
Ja, das ist auch cool. Das würde ich meinem Kontrabass, glaube ich, nicht zumuten, da drauf zu klettern. Ich glaube. Weiß nicht so recht, ob der das
ja, teilweise lebt. Waren das so selbst zusammengezimmerte Teile, so Sargform und dann, ne?
Ja, ja. Ich erinnere mich noch dran, als der Daniel Kress, Kontrabass- und Geigenbauer aus Köln, kurz bevor Lena Meyer-Landrut den Eurovision Song Contest, nachdem sie gewonnen hat mit Satellite, eröffnet hat. Und da hat er irgendwie nur einen Tag vorher in den Stories gehabt, so einen Kontrabass, bei dem er war hinten die Decke ab und man hat da hinten drin so 1000 Querverstrebungen eingeleimt und irgendwie nur, ich hoffe, der hält. Und am nächsten Tag beim Eurovision Soccer Test sah man dann wieder Bassist auf dem Kontrabass da den Eurovision Soccer Test kletternd bestritten hat. Also da ist schon ein bisschen, glaube ich, Vorarbeit nötig, damit die Dinger das normalerweise aushalten.
Ja, krass. Ey.
Normale, ja.
Ja.
Cool, jetzt haben wir wollen wir nochmal einen Schwenk machen
zum
Thema Podcast, bevor ihr beiden Musiker euch da total verdasselt.
Aber ich sag voll der Musikpodcast heute.
Voll, ja, aber man kann da trotzdem, das ist auch wieder so ein Ding, man kann daraus adaptieren, wo du schon sagst, so, ne, dann ist da was dunkel und so weiter und dies und das und so Facettenreichtum. Das ist aber, da gibt es so viele Parallelen auch zu der fotografischen Kreativität, ne? Also Genres, welche Musikart und so weiter und so fort. Also ihr könnt da draußen schon was davon mitnehmen und ich hoffe, dass es einfach vielleicht auch mal ein bisschen Abwechslung liefert, dass man mal andere Themen auch mal so ein bisschen beleuchtet. Aber Andreas hat schon den Schwenk angekündigt und wo willst du denn jetzt nochmal konkret hinschwenken?
Fotografie tut gut 2.0.
Ach ja.
Da war ja was.
Erzähl doch mal, was ist da los?
Ja, was ist da los?
Veränderung oder Entwicklung?
Jetzt muss ich überlegen, wie weit vorne
ganz lange hin und her gevoiced über den Unterschied zwischen Veränderung und Entwicklung.
Oh ja, ja. Entwicklung. Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, Veränderung, Entwicklung, beides wahrscheinlich. Wo fange ich denn jetzt an? Also, Falk Frasser kennen die meisten ja wahrscheinlich, die fotografische Podcasts hören. Mit Fotografie to Good, zwischen Blende und Zeit, was macht er noch? Fotologen natürlich und irgendwas habe ich. Irgendeinen habe ich vergessen. Mindclass mit Steffen Böttcher zwischendurch noch.
Ganz neu jetzt auch ein Leica-Podcast.
Genau, der Eiker-Podcast. Ach so, Leben tut gut natürlich, ist ja jetzt quasi seine Fortsetzung von Fotografie tut gut. Aber wir fangen mal an, ich glaube 2019 hat er angefangen, ne, mit Fotografie tut gut und 270 Folgen oder sowas unter dem Namen in dem Feed aufgenommen. Und wir machen ja seit über drei Jahren mittlerweile schon den Fotografie tut gut Freundeskreis zusammen. Das ist ja so eine kleine Online-Community, ihr seid ja beide auch drin. In der wir uns einfach so ein bisschen austauschen, ein bisschen auf einen vernünftigen Tonfall achten. Deswegen das Ganze auch hinter einer Paywall versteckt, damit da kein Hater einfach mal reinspaziert kommt und irgendwie Unmut äußert und für Unruhe stiftet, für Unruhe sorgt. So. Genau. Und dadurch kam halt schon relativ früh irgendwie ein intensiver Kontakt mit Falk zusammen. Wir haben uns vorher auch schon viel bei Instagram immer mal ausgetauscht. Ja, dann eben über den Freundeskreis sowieso noch vermehrt Kontakt gehabt. Und da haben wir ja eh schon zusammen immer einmal im Monat so einen internen Podcast nur für die Mitglieder aufgenommen. Und dann kam es so, dass Falk mich vor, ich kann es schon gar nicht mehr genau sagen, das ist gar nicht so lange her, das ging alles ziemlich schnell, vor einigen Wochen ansprach und sagte, hör mal, ich möchte was tun, mir brennt auf der Seele, ich möchte Fotografie tut gut insofern verändern, dass ich es Leben tut gut nenne, denn ich spreche oft über Themen, die total in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreflexion, Achtsamkeit und so weiter reinstechen. Und bei manchen Themen habe ich das Gefühl, ich muss schon fast die Fotografie dem Thema so ein bisschen aufzwingen, damit ich das hier, worüber ich sprechen kann, auch besprechen kann. Ja, was meinst du denn dazu? Ja, dann haben wir ewig hin und her gesprochen. Ich habe erstmal gesagt, ja, kann ich verstehen irgendwie. Aber was machen wir mit, oder was machen wir mit Fotografie tut gut? Es gibt einen Fotografie tut gut Freundeskreis. Ihm war auch total wichtig, dass irgendwie dieses Projekt an sich weitergeht. Und dann ging es lange irgendwie hin und her. Und dann sagt er so, ja, pass auf, Idee. Wir machen das so, ich benenne Fotografie tut gut Leben tut gut um. Und machen den Feed einfach so weiter, wie er war. Aber das Ding heißt ab jetzt Leben tut gut. Und dann machen wir einfach einen neuen Podcast-Feed auf. Den nennen wir Fotografie tut gut. Und den machen wir dann zusammen. Machen zwei Folgen im Monat. Und dann hat er gesagt, wenn du Bock hast, machst du noch eine dritte alleine. Aber dann schaffe ich das halt zeitlich Leben tut gut und Fotografie tut gut weiterleben zu lassen. Hab ein gutes Gefühl dabei. Kann über Fotografie sprechen. Hab aber dann immer dich als, oder fast immer dich als Moderationspartner dabei. Du kannst was machen. Und ja. So kam es dann. Innerhalb von 3 Wochen irgendwie haben wir dann gefühlt 12 Stunden am Tag WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt und irgendwelche Links und telefoniert und geskypt und gezoomt und Sachen aufgenommen und uns irgendwo getroffen. Es haben die Köpfe gequalmt wegen irgendwelchen Logos und weiß der Geier was.
Ja, das habe ich mitbeobachtet.
Ja, ich weiß, Ja, ja, stimmt. Das kenne ich doch irgendwoher, war glaube ich der Kommentar dazu. Genau. Und, stimmt. Als du das Bild gezeigt hast, habe ich gedacht, aha, okay, vielleicht kam da irgendwie auch die Inspiration so ein bisschen her mit den 2 Köpfen. Ja, ja. Und jetzt sind wir da und haben, glaube ich, Folge 8 heute. Gestern hat Falk doch nochmal alleine Folge gemacht zu seiner neuen Leica Deluxe 8. Damit Folge 8, glaube ich, von Fotografie gut 2.0 rausgehauen.
Ich habe die heute Morgen gehört.
Ja, sehr gut. Da bist du mir noch einen Schritt voraus. Ja,
ihr wart im Leica Store, ne?
Ja, genau.
Das hat erzählt. Ja. Und er erzählte dann, wie die Deluxe 8 in der Vitrine lag. Und ich kriegte dann auf einmal so ein mittelalterliches Bild im Kopf, wie er erzählte, dass er sie dann anfassen durfte. Und das war so ein bisschen wie Excalibur. Es entsteht eine Verbindung zwischen dem Ritter und dem Schwert, dem Fotografen und der Kamera. Und er zieht sie aus dem Stein. Und das ist jetzt meine.
Ja, ja.
Solche Bilder hatte ich dann im Kopf, wie er das erzählte.
Also ungefähr war es auch, glaube ich. Ja, doch, doch. Ja.
Ja gut, dann war meine Vorstellung ja gar nicht so weit weg davon.
Nee, genau. Ja, die lag natürlich direkt schon vorne in ihrem eigenen kleinen Display unter Glas. Allerdings ohne Handgriff. Wie wir erfahren haben, darf Leica irgendwie den Handgriff nicht mit ins Display legen. Der muss dann separat irgendwo verstaut werden. Der liegt irgendwie nicht, ist nicht CI-gerecht, weiß der Geier was. Oder also jedenfalls irgendwie nicht vorgesehen, dass der mit da rumliegt. Es gibt ihn aber trotzdem. Und er hatte ihn auch da, aber er liegt nicht mit unterm Glas. Genau. Und dann haben wir da ungefähr, ich glaube eine halbe Stunde oder so bestimmt im Laden rumgestanden. Fotos voneinander gemacht, ohne sie angucken zu können, weil natürlich keine Speicherkarte drin war und wir keine dabei hatten. Aber das ist natürlich auch am Ende bei der Kamera wahrscheinlich nicht so ein bisschen, nicht so das Kernfeature, dass es darum geht, wie toll sind die Fotos hinterher, sondern die sind super, aber das siehst du ja auch schon im Display, wenn du durchguckst, ungefähr was du bekommst. Und vor allem geht es ja, glaube ich, bei der Kamera für fast alle darum, so ein bisschen dieses Leica-Feeling im Hosentaschenformat zu bekommen. Ne? Also die Haptik, die Bedienung,
ja,
die Interpretation, wie so die Sensordaten bildlich dargestellt werden, das ist ja schon auch relativ speziell und so. Ne? Und das kommt gut rüber, da muss ich echt, war ich auch schwer angetan.
Okay. Bloß nicht berühren.
Ja, nee, ich habe sie berührt, aber ich konnte noch widerstehen.
Sofort über.
Ja, ja, unser lieber Bühnenfotograf Johannes, der rennt auch immer mit seiner Leica Q2 über die Bühne und bei jeder Gelegenheit drückt er die einmal die Hand und sagt, ja, halt mal kurz, ich muss kurz, macht irgendwas und dann der Zug, der ist nicht mehr aufzuhalten, dass man das Ding berührt hat. Und die sind haptisch gar nicht so unterschiedlich. Also ich finde, die fühlen sich schon sehr ähnlich an die Q2.
Ja, die sehen sich auch sehr ähnlich. Ja,
ja, voll. Ja, Design können sie. Und Haptik auch.
Ja.
Ist gemein. Ja. Gott sei Dank habe ich gerade keine 1600 Euro oben liegen.
Ja, also. Man könnte ja eine Sony abgeben.
Nee, nee. So weit ist es noch nicht. Dafür kenne ich mich in dem Menü mittlerweile viel zu gut aus, als dass ich die jetzt wieder abgeben würde. Wo soll der ganze Lernweg denn hingeführt haben?
Ah, ins Nichts, ins Leere. Nee, genau. Das ist genau wie mit Photoshop und KI.
Ja.
Ne, diesen ganzen Aufwand, den man früher für eine Freistellung betreiben musste. Und heute sind das 2 Klicks.
Das stimmt.
Und alles ist freigestellt.
Ja.
Und das ist besser, als man das früher vor 10 Jahren noch jemals hätte hinkriegen können. Ne?
Ja, ja, absolut.
Ja.
Total.
Ich gucke mir gerade die Leica an. Hier parallel.
Oha, jetzt haben wir dich auch noch getriggert.
Nicht berühren.
Nee, ich streiche hier maximal mit dem Cursor gerade rüber.
Okay.
Wenn das Objektiv da ausfährt, sieht schon ein bisschen wild aus mit diesen Flügeln, die da irgendwie entstehen, wenn ich es hier so sehe.
Das ist ein spezieller Objektivdeckel, den musst du nicht nehmen.
Ah.
Den kannst du auch weglassen. Du kannst auch eine Objektivkappe haben.
Ah, okay. Alles klar. Ja, ich habe das jetzt nicht alles gelesen, aber guter Tipp, ja. Das ist dann aber so APS-C-mäßig irgendwie, ne?
Micro Four Thirds.
Oh.
Aha.
Ja, es hat besser zu stabilisieren, ne?
Micro Four Thirds, okay.
Und das natürlich in dem Formfaktor mit der Lichtstärke, ne? Auch nicht so leicht unterzukriegen. Obwohl eine Ricoh GR natürlich aber gut Festbreite, ne?
Genau, das ist es. Ne? Und bisher waren die Sensoren in den Kompaktkameras ja noch kleiner.
Das ist hier Blende 1.7 bis 2.8 und dann 10,9 bis 34, also 20 mm bis 70. Irgendwie so, ne?
Ja, 75 oder was, ne?
Ja, okay. Ja, na gut, ein besseres Handy halt, ne? Naja. Ja. Nein, Spaß. Ja, okay, interessant. Interessant.
Ja.
Na, schauen wir mal.
So, aber zurück zum Podcast.
Yes.
Yes. Also du machst jetzt eine Folge alleine.
Genau.
Und zwei
machen wir zusammen. Genau.
Und wie oft kommt die jetzt raus?
Wir haben uns, um uns am Anfang erstmal so ein bisschen Luft zu lassen, auf den 10., 20. und 30. eines Monats festgelegt. Wobei das natürlich im Februar heißt, irgendwie am 28. kommt Folge 3. Aber ja,
okay.
Genau.
Also
wir haben uns auf so einen 10-Tages-Rhythmus
festgelegt. 10 Tage, ja.
Genau. Das ist, glaube ich, ganz gut zu stemmen vom Aufwand. Ist nicht in Stein gemeißelt, könnte immer noch bedeuten, dass wir irgendwann mal auf wöchentlich gehen. Aber wir haben uns jetzt das für den Anfang erstmal so vorgenommen. Ich hatte ja jetzt auch noch nicht so viel eigene Erfahrung und Abschätzungsmöglichkeiten, wie aufwendig das Ganze ist. Mal eben so Podcast-Folgen aufzunehmen. Also klar, für den internen Podcast war das jetzt irgendwie einmal im Monat eine Folge für den Freundeskreis. Aber dann jetzt so mal eben noch 3 oder eben 4 Folgen on top. Ich hatte halt keine Ahnung, ob das zeitlich stemmbar ist. Deswegen haben wir uns jetzt auf 10, 20, 30 erstmal eingegroovt. Und ja, mit Luft nach oben, wenn es sich ergibt. Aber wir wollten das erstmal so machen, ehe man erzählt, jetzt kommen 2 Folgen pro Woche und dann sagt man bei jeder 2. Folge leider nicht geschafft.
Mhm. Nee, das ist es nicht.
Lieber von der anderen Seite anfangen.
Genau.
Und erstmal dann
eine mehr als eine weniger.
Genau.
Ja, das macht tatsächlich Sinn, muss man so sagen.
Ja, absolut. Also,
wir haben das
ich meine, jetzt gerade im Moment ist es entspannt.
Mhm.
Bitte?
Ich sage, am Anfang haben wir das ja auch so philosophiert. Ich erinnere mich noch so an die Zeiten, wo Andreas auch sagte, Mensch, so lange Folgen, vielleicht doch lieber ein bisschen kürzer irgendwie und hin und her. Und irgendwie, gut, dann ergeben sich so ein paar Sachen auch manchmal von alleine.
Richtig, das ist gewachsen. Erstmal am Anfang so alle zwei Wochen. Thomas wollte erst wöchentlich und ich dann so monatlich. Und dann haben wir uns auf die Mitte geeinigt. Und ich finde, das ist immer noch ein sehr gutes Maß. Mhm.
Ja, es hängt ja auch ein bisschen mit der Folgenlänge zusammen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du quatschst halt hier, ihr seid ja auch gerne mal über eine Stunde, glaube ich, schon mal. Ne? Dann kann man sich das auch gut einteilen. Ne? Also ich habe zum Beispiel früher ganz oft, als ich noch in der Kölner Musikschule unterrichtet habe, immer auf der Fahrt hin und zurück Podcast gehört. Das heißt aber, wenn der Podcast eine Stunde geht, dann kriege ich den vielleicht so gerade durch. Meistens bin ich so knappe 30 Minuten gefahren. Mhm. Und wenn nicht, muss ich halt, habe ich meistens erst in der Woche drauf weitergehört. Das heißt, wenn es dann alle zwei Wochen kommt und es über eine Stunde, dann ist die Chance halt auch groß, dass man es noch gehört kriegt. Ne? Wenn jede Woche irgendwie zwei Stunden kommen, wird es eng. Mhm. Zumal ja viele auch nicht nur einen Podcast hören und so weiter.
Ne? Ja, so lange kann ich auch nicht in der Badewanne liegen.
Ich höre ja, siehst du, genau, der Schrumpelfaktor schlägt dann erbarmungslos zu.
Darum sehe ich so alt aus.
Nee, das liegt an anderen Sachen.
Weil die Podcast-Folgen zu lang sind.
Ja, genau.
Genau. Ja, krass. Ja, und im Endeffekt haben wir im Prinzip über das so viel gibt es ja gar nicht mehr zu sagen. Ne? Also wir sprechen über Fotografie. Falk ist ja viel auch auf der, hat ja trotzdem noch, auch wenn er jetzt dem tut gut hat, noch seinen Schwerpunkt bei Selbstentwicklung, Achtsamkeit und so weiter. Ja. Ich werde bestimmt auch mal hier und da, auch wenn ich mich davon immer mal wieder anstecken lasse, auch mal irgendwann in so eine Tech-Talk-Folge bestimmt auch mal verrutschen. Das kann mir auch schon mal passieren. Also man ist ja nicht umsonst Sony-User geworden. Kann es schon mal sein, dass man sich in irgendwelchen Zahlen verliert. Aber bisher ist das noch nicht passiert. Ich bin mal gespannt, wie lange es noch dauert. Spätestens, wenn man eine Vogtländer-Folge macht oder so.
Jo, ja. Da würde ich mich drüber freuen.
Ja, da muss ich vielleicht noch ein paar mehr ausprobieren vorher. Damit man ein breiteres Bild darstellen kann.
Mal schauen. Das ist gefährlich. Das hat alles verändert.
Ja, doch. Ich kann es zumindest mit der einen Linse auf jeden Fall nachvollziehen. Irgendwie die fängt jetzt schon an, fest zu rosten. Mhm. So ganz allmählich. Das Einzige, wo ich sie definitiv nicht mitnehme, ist, wenn ich weiß, es regnet unterwegs. Ich weiß nicht, ich traue dem Braten nicht, was Wetterfestigkeit anbelangt. Also wenn es jetzt irgendwie aus Eimern anfängt zu gießen, dann packe ich mir lieber so eine abgedichtete kleine Sony-Linse drauf. Das würde ich dir, glaube ich, nicht zumuten wollen.
Ja. Also bei mir ist es so, ich habe letztes Jahr auf der Fotopia eine Vogtländer-Linse mir angeschafft und habe seitdem jetzt zweimal mit AF fotografiert.
Krass. Und
das eine davon war eine Hochzeit.
Ansonsten ja, verständlich. Und selbst das? Habe ich letztens, war ich schon fast so weit zu sagen, ich nehme die auch für eine Hochzeit mit, aber habe mich dann doch nicht getraut. Aber
ja gut, ich meine, für Bonusmaterial kann man das immer noch machen, aber so, ach, den Braut, den Kuss oder
ja, genau.
Die Ringzähne verdatteln, nee.
Nee, genau, das sind einfach zu viele Momente, die halt innerhalb von ein, zwei Sekunden wieder vorbei sind, wenn man dann gerade doch daneben gedreht hat. Und dann ist man ja auch meistens draußen, nicht nur damit beschäftigt.
Wenn du nachher draußen irgendwie noch ein paar schöne Bilder machst und dann siehst du, das ist irgendwas nicht geworden, dann kannst du ja sagen, gebt euch noch mal ein Küsschen oder so, dann geht das. Aber am Standesamt ist halt schon Stress pur.
Ja. Absolut. Oder in der Kirche, dann hüpft noch ein Messdiener ins Bild und du musst noch mal links vorbei und hast irgendwie von den zwei Sekunden schon anderthalb rum. Mhm. Dann noch irgendwie wieder einen Fokus neu suchen, weil man natürlich dann näher dran ist oder weiter weg oder so. Nee, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen stressig. Aber es geht erstaunlich gut, finde ich. Ich weiß gar nicht, was... du fokussierst ja, warte mal, du fotografierst mit einer M oder was?
Ich habe SL und M.
Ach, okay, alles klar. Aber das heißt, an der SL hast du wahrscheinlich so klassische Fokussierhilfen wie Peaking und
genau,
sowas?
Genau, Fokus-Peaking, genau.
Ah, okay. Das hat aber mit Lupe oder ohne?
Ich habe die Lupe ausgeschaltet, nur dass ich sie zuschalten kann. Ne?
Ja,
weil genauso habe ich das. Ich mag das nicht, wenn ich am Rad drehe und sofort die Lupe kommt, das stört mich. Ja. Weil ich dann genauso, bin ich so aus meinem Bildschnitt raus, auf meinem Bildausbau. Das mag ich nicht.
Genau.
Das mag ich dann nur bei so speziellen Dingen, wo ich dann die Lupe mal eben dazuschalte oder so, um zu kontrollieren, weil jetzt gerade von den Lichtverhältnissen das Peaking nicht so passt oder so.
Ja.
Das hat man ja schon mal. Ne? Und bei M hast du ja diese beiden Fenster, die du übereinander legst.
Genau.
Da hast du jetzt den großen Vorteil, das Fokus-Peaking ist ja auch immer so ein bisschen blendenabhängig.
Ja, total.
Weil wenn du die Blende weiter zu hast, dann ist das Fokusfeld breiter und dann ist jetzt auch, also ich habe es immer rot eingestellt auf Monochrom. Und wenn ich Blende 8 oder Blende 11 habe, ist einfach alles rot, egal wo ich den Fokus stehen habe. Und da ist es sinnvoll, durch dieses kleine Fenster die Bilder übereinander zu legen, weil da ist das egal, auf welcher Blende du bist.
Ah ja, logisch, stimmt. Das hier läuft irgendwie über eine Parallaxe oder sowas. Ne?
Genau, das läuft extra und dann hast du da die genaue Schärfe trotzdem, auch wenn du die Blende weiter geschlossen hast.
Ja, das ist gut. Ja, das ansonsten ist so ein bisschen, das stimmt, da, das ist so ein Thema mit dem Abblenden.
Für die M auch so ein kleines Sargelik unter Leica-Fotografen, das nimmt man eigentlich nicht. Ich habe den Visuflex-Aufstecksucher.
Ah,
ja. Den habe ich für den Notfall auch noch, den habe ich sehr günstig dazu bekommen. Und so für 2-3 Sachen macht das schon Sinn. Ne?
Okay. Aber jetzt wahrscheinlich weniger fokusmäßig als für...
Ja, doch, wenn du jetzt eine lange Brennweite draufpackst.
Ah, okay. Ja, gut, klar. Ja,
dann macht das total Sinn, damit zu arbeiten, weil dann wird es mit diesem kleinen Fensterchen mit der Parallaxe richtig, richtig schwer.
Ja, dann stelle ich mir auch schwer zu komponieren vor, weil der Bildausschnitt ist ja trotzdem, also das, der verändert sich ja nicht in dem, ne? Du kannst wahrscheinlich, richtig. Hast du diese Rastblenden für 3 Brennweiten irgendwie 28, 35,
ja, es sind schon ein paar mehr.
Ja. Ah, okay. Na, ja, krass.
28, 35, 50, okay. 75, 90.
Das ist ah, mit der Zahl, glaube ich, sogar gewachsen. Die M6 hatte, glaube ich, 6. M7 hatte krass, tatsächlich 7. Okay. Hatte mir ein lieber Freund von Foto Erd gesagt. Ist, glaube ich, nicht ganz exakt immer so.
Nein.
Aber ist irgendwie ein Stück weit mitgewachsen. Da ist mehr Brennweiten sozusagen dann in diesem Frame. Ach, wie heißt das noch? Da hast du einen Begriff für. Komme ich gerade nicht drauf, ne? Wird dann ja dieser weiße Rahmen.
Eingespiegelt so.
Ja, ja, genau.
Ja.
Ach, das ist krass. Mhm. Das wusste ich ja nicht, dass die Seriennummer quasi mit der Anzahl der Rahmen einhergeht.
Ja,
krass.
Irgendwann hat das aber aufgehört. Die M11 hat jetzt nicht 11, 11 und die M10.
Ich glaube, die hat 17, ne? Nein.
Ja. Ich weiß es gar nicht, weil ich hab mich nicht für interessiert, weil ich wirklich das jetzt nur für meine Brennweiten, die ich habe, nutze.
Und ja, es wird ja auch irgendwann albern wahrscheinlich.
Weiter geguckt, genau.
Also bei 800 mm Zoom da, wie klein soll das Fenster werden, was da eingespiegelt wird? Ne?
Geht gar nicht, genau.
Genau. Ja, cool. Ja.
Aber dafür ist die Kamera auch nicht, dafür hat man dann die SL.
Ja, klar.
Ja, die ist schon ein bisschen spezieller in den Anwendungsgebieten, sag ich mal. Aber so Portrait und Street ist die schon perfekt aufgehoben.
Ja, sehr cool. Ich habe einmal eine analoge M in der Hand gehabt, da habe ich auch schon gedacht, irgendwie das Ding hat schon irgendwie einen Vibe. Ne? Allein die Tatsache, wie man damit fokussiert, macht irgendwie schon was mit einem, finde ich. Das ist anders als mit Fokus-Picking fokussieren, so vom Feeling irgendwie.
Mhm. Ja, ich habe auch, also ich bin auch ein Freund davon, Dinge zu probieren. Also man kann sicherlich auch mal was ausleihen. Ich selber bin dann eher jemand, der sagt, so ich möchte mir das zulegen, damit ich das auch von meinem Zeitraum her abhängig machen kann. Aber wie soll ich sagen, ich war jetzt nicht enttäuscht oder sowas. Aber ich war dann auch nicht mehr so final so richtig krass begeistert. Also wir haben ja öfter auch schon mal in den Folgen so diskutiert oder drüber gesprochen. Ja, ich könnte abblenden, dadurch habe ich natürlich eine deutlich bessere Schärfentiefe, die Bilder sitzen besser, ich habe allgemein eine wohligere Schärfensituation, aber ich persönlich mag offenblendig, dadurch, dass manches auch weiter weg ist, ist dann die Schärfentiefe eh nicht mehr so das Problem, aber ich möchte nicht sozusagen in diese ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Trickkiste greifen, dass ich sage, ach, Abblenden ist jetzt der Hilfsfaktor für mich, dadurch muss ich beim Fokussieren nicht ganz genauso durch den Sucher schauen und gucken, dass das Schnittbild übereinander ist, weil das ist ja durch die Blende so ein bisschen dann egalisiert am Ende. Wo ich dann mal denke, so ja, aber ich habe ja auch bei Leica wirklich lichtstarke Objektive und wenn ich das jetzt immer abblende, dann brauche ich den ganzen Quatsch auch gar nicht. Und ich habe halt gemerkt, dass in meinem Processing, so wie ich da an die Sache rangehe, das für mich nicht ganz so hilfreich war. Also ich bin trotzdem offen, dass ich mir vorstelle, wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe hier eine M11 über und für 300 Mark kannst du die haben, dann nehme ich die, ne? Aber leider hat es mich nicht so abgeholt. Ich hätte es mir wirklich gewünscht, so. Also die SL wäre interessanter für mich, von der Sache her. Da sehe ich aber für mich einfach nicht den krassen Mehrwert aufgrund der Investitionssumme. Also sprich, was muss ich für ein Objektiv ausgeben, was muss ich für die Kamera an sich ausgeben im Zweifel, ne, wenn ich jetzt die SL3 neu kaufen würde, wo ich dann immer sage, so, bin mir nicht ganz sicher. Also deswegen ist es echt so ein bisschen schwierig. Ich finde die, das ein oder andere Modell ja dann auch in der Hand gehabt, auch die Q2 und sowas nach wie vor. Ich finde sie total toll, das ist gar nicht die Frage. Aber ich tue mich da ein bisschen schwer mit, so muss ich ganz ehrlich gestehen. Also deswegen habe ich auch gesagt, dann gebe ich die M5 wieder ab. Dann soll jemand damit happy werden, der da richtig Bock drauf hat. Und der Typ, der die abgeholt hat, der da richtig Bock drauf gehabt. Weil der irgendwie 8 M's hatte im analogen Bereich und dann sagte, die M5, nö, die brauche ich noch. Ich sage, natürlich brauchst du die. Ne? Wenn du 8 schon hast, dann brauchst du die. Das ist ja völlig klar. So, aber da ist halt einfach so dieser Punkt, dieses Probieren ist echt relevant. Ich habe zum Beispiel Sony, habe ich auch ein paar Mal schon erwähnt. Ich habe Sony immer wieder. Ich gehe rein bei Foto-R, ich sage hier, Benedikt, Matthias, gib mir mal so ein Ding bitte. Ich will ihr nochmal eine Chance geben. Ich nehme sie in die Hand, funktioniert für mich nicht. Ist irgendwas passiert da, wo ich denke, ist nicht, geht nicht einher. Ist ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, wie eine falsche Gitarre gefühlt. So, ne? Also, das ist so ein Punkt, weil ich das nicht werten will. Und ja, Leica mega, Story geil, Historie geil, alles wirklich richtig toll, aber vielleicht ist die Hasselblatt, und die hatte ich ja nun auch schon glücklicherweise in der Hand, wirklich die Kamera, die ich am Ende dann doch nochmal brauche.
Ja, also du hast einfach das Schwert nicht aus dem Stein ziehen können. Du bist nicht der richtige Ritter für die Leica.
Das ist, weil ich zu schwach bin und nicht so ein Hühne wie du, dann ist das stecken geblieben, das Schwert.
Mit Kraft hat das nichts zu tun.
Okay.
Der Funke
muss. Das ist wie Thor's Hammer, muss sich würdig erweisen oder so.
Genau.
Ja, ich kann das aber auch nachvollziehen. Also, ich finde, ja, es ist auch. Natürlich auch was anderes. Ne? Jetzt habe ich irgendwie mal eine analoge M, ich weiß gar nicht, was für eine war, in der Hand gehabt und durchgeguckt. Und natürlich denkt man erstmal, boah, krass, okay, ach cool, das ist ja mal was anderes. Ach, guck mal, Andreas hält es schon in die Kamera. Aber ob das dann am Ende für einen. Naja, was heißt Alltag? Ja doch, für den fotografischen Alltag irgendwie das richtige Gerät ist, das findet man ja dann auch erst im Verlauf raus. Ne? Insofern ist es ja auch völlig in Ordnung zu sagen, so, ich kaufe mir mal eine M5 und laufe damit mal durch die Gegend und entweder stelle ich dann fest, boah, das ist der Weisheit letzter Schluss, danach habe ich gesucht, das Ding inspiriert mich total oder eben nicht. Aber das kann man ja nur rausfinden, wenn man es mal länger benutzt. Ne? Von einmal am Mittagstisch irgendwie dagegenüber fotografieren, wird man das wahrscheinlich nicht final rausfinden, was das richtige Tool ist.
Ja, absolut. Aber es ist genauso wie mit der X100V. Und auch da sage ich ganz klar, für mich ist es ja nur, ist ja nicht, das ist ja keine objektive Bewertung, sondern für mich einfach aus meiner Perspektive, was mir persönlich wichtig ist, bei all dem Hype um ein solches Modell oder jetzt auch der Nachfolgerin oder dem Nachfolger, da ist es halt, wo ich sage so, ja, ist okay, ich verstehe es irgendwie, ist ein cooles Gerät, hat coole Features und so, ist alles fein. Aber am Ende die XT5 in dem Vergleich, Investitionsfaktor, Flexibilität und so weiter, das ist im Formfaktor jetzt auch nicht, dass du 8 Kilo mehr in der Hand hast oder so ein Quatsch. Da sage ich mir so, bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so richtig jetzt das Richtige ist. Ist einfach so ein bisschen manchmal auch vielleicht wie so ein Accessoire, wie Leute sagen, ich brauche da die Prada-Tasche, weil andere Taschen, die halten halt nicht, das fällt immer raus, weißt du, das geht nur bei Prada, dass das drin bleibt. So, ist ja völlig klar, dass es völliger Quatsch ist, aber bitte gönnt euch das, warum nicht? Ist völlig legitim, das zu tun, aber ja, ich weiß nicht, ich möchte irgendwie, es muss mich einfach irgendwie abholen. So wie meine XM1, die ich mir jetzt gekauft habe. Da ist jetzt auch der Griff aus Fernost gekommen und der ist jetzt dran und die ist super kompakt, das wird jetzt der Daily Driver und die ist ja, die ist so ultra langsamer, auch mit Fokuspunkt verstellen und keine Ahnung, also ich denke so, ei, da wird noch echt spannend.
Zeigst du uns die doch mal auf Instagram, bitte?
Nee, die bleibt jetzt im Verborgenen tatsächlich.
Oder auf unserer Seite, genau. Oh nee, wie das aussieht mit dem Griff und so weiter. Das
ja.
Ist spannend.
Nee, das mache ich nicht. Ja, natürlich. warte.
Ja, das können jetzt.
Ich weiß, Zuhörer ist mir klar, sehen, aber ihr sollt ja schon. So, also, die ist natürlich mit diesem Braun hier. Das ist so ein bisschen, die gibt's ja auch in Schwarz, aber ich habe jetzt gedacht, so machst du einfach mal so einen Mix hier oben dann mit dem Nuppelzieher und so. Irgendwie mag ich die. Die ist ja so ein bisschen skurril. So, aber die ist halt klein. Die passt gut in die Billingham-Tasche rein. Und dann kann ich sie mitnehmen, weil ich ja auf dem Rückweg, wenn ich von der Arbeit komme, brauche ich nur ein bisschen geradeaus fahren, dann fahre ich an Bremen vorbei. So, Tür ist zu. Und mache dann einen Schwenk nach rechts, bin in der Innenstadt und kann halt so eine Standardtour laufen, einfach um wieder auch mehr ins Tun zu kommen, weil ich zu wenig fotografiere, das ist das, was ich für mich halt feststelle. Und das geht auch mit der XT5, aber irgendwie mag ich die so. Und ja, geht wieder probieren über studieren, ne? Definitiv. So, voll cool. Mal gucken. Und vielleicht hole ich mir dann doch noch eine Q2 oder so. Mal schauen. Oder eine Deluxe 8 oder was auch immer. Irgendwas wird sich da sicherlich nochmal ergeben.
Bestimmt.
Ja, verrückt.
Ja, Q2 könnte mir wahrscheinlich auch am ehesten passieren. Irgendwie so. Das ist so das Ding, was mich, oder was heißt Q2? Eine Q halt, ne? Mhm. Die finde ich schon spannend. Ich habe irgendwann mal auch mal so ein bisschen nach Q2 Monochrom gehuckt, weil ich eigentlich das Konzept auch richtig geil finde. Mhm. Mal zu sagen, okay, du kannst nur schwarz-weiß fotografieren. Irgendwie reizt mich das auch. Ich habe auch an meinen Kameras oben, du hast ja immer am Modusfallrad noch so Speicherplätze.
Die Custom.
Und genau, ne, ja. Wo du da einfach deine Settings speichern kannst. Da habe ich auch ein schwarz-weiß JPEG-Profil quasi. Also ich drehe irgendwie auf Speicherplatz 1 und dann habe ich immer, dass die Kamera schon schwarz-weiße JPEGs macht. Aber es ist was anderes, wenn du einfach nur eine Position weiter drehen musst und wieder Farbe hast, als wenn du weißt, ich gehe jetzt raus, ich habe gar keine Wahl.
Ja.
Das ist so wie ein Trix 400 in irgendeine Kamera reinpacken. Und dann weißt du ja auch, ne, jetzt mal eben irgendwie nach 3 Bildern den Film wieder rauspulen und einen anderen reinpacken, machst du halt nicht. Ne?
Nee, nicht wirklich.
Und das verändert so ein bisschen, ja, das ist genau wie, keine Ahnung, wie man ja jedem Fotoanfänger gerne mal an die Hand gibt, so hier, gehen wir mit einem 50-1.8 irgendwie das billigste Festbrennweite, aber gehen wir mit einer Festbrennweite raus, weil das eben was mit dir macht, wenn du keine Option hast. Ne?
Ja.
So, ja. Das würde mich reizen. Aber es ist natürlich auch für eine gebrauchte Kamera, die nur schwarz-weiß macht, um dich zu inspirieren, 4.500 Euro auf den Tisch legen, ist halt auch schmerzhaft.
Ne? Weil die Monochrom ja noch deutlich teurer sind, ne?
Ja, ich habe einmal eine gebrauchte 4.5er gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der Standardpreis oder ob das ultra günstig war. Oder?
Also die Q2 liegt jetzt bei 3 im Schnitt und die Monochrom dann über 4.
Ja, genau. Ja, dann kommt das ja mit 4.5, ja.
Ich würde die für 3 nehmen. Ich weiß nicht. Ja. Ich verstehe das schon. Ich finde auch den Ansatz, was du gerade gesagt hast, wirklich legitim. Und Andreas und ich, wir haben auch die Thematik immer mal wieder gehabt, dass du ja auch das Monochrom so interessant fandst, also dass du wirklich diese Limitierung hast. Aber ich tue mich irgendwie damit irgendwie schwer. So, das ist, wo ich denke, so, ich kaufe mir ein Cabrio, aber dieses Cabrio hat halt wirklich, also kein Dach. Also nie. Auch nicht so Notbehelf, sondern wirklich einfach gar nicht. Und du fährst nach Hamburg, machst dir einen schönen Tag, es ist Sonne angesagt, du fährst zurück, fängt an zu schneien und zu hageln und zu regnen gleichzeitig und denkst so, warum habe ich mich für die Karre ohne Dach entschieden? Was soll das hier? Also will ich nicht vergleichen.
Ich habe da für mich, ist das eine ganz andere Frage.
Jetzt kommt sie.
Auf, wo ich darauf verzichte, bei einer Monochromkamera.
Ja, auf Farbe.
Nee.
Entschuldigung.
Nee, ja. Ich gewinne halt, dass ich kein ISO-Rauschen habe, dass ich ein Nachtsichtgerät habe. Und ich habe eher das Problem, dass ich unter den Farbprofilen, ich weiß das nicht genau, wie das heißt, wenn ich im RAW-Converter bin, dann kann ich noch diese Farbfilter, die RGBs einstellen. Mhm. Und das kann ich auch in Schwarz-Weiß. Und wenn ich dann die Rottöne anhebe oder rausnehme, dann gehen die Adern so ein bisschen aus dem Gesicht weg oder werden mehr verstärkt und so weiter. Und das ist bei einer Monochrom nicht möglich. Da musst du einen Filter vorne draufsetzen. Mhm. Und da stelle ich mir die Frage aktuell noch, möchte ich da auf diese Möglichkeit verzichten?
Das ist ein Punkt, ja.
Ja, gar nicht auf die Farbfotos am Ende. Das ist eben weg.
Das stimmt.
Sondern eher, ob ich diese Bearbeitungsmöglichkeiten mit den RGBs nachher noch habe oder nicht, die ich dann vorher als Filter denn verwenden müsste.
Also das findest du gut, dass du das machen kannst, dadurch, dass das möglich ist bei den
Farben. Ich kann quasi nachträglich einen Gelbfilter, einen Grünfilter, einen Rotfilter benutzen, einen Orangefilter und das kann ich dann nicht mehr.
Mhm.
Ja. Ja, das ist ein Punkt, klar. Keine Ahnung, Mensch vor Wald oder so. Und du kannst das Grün im Schwarz-Weiß abdunkeln und den Menschen die Gelb- und Orangetöne ein bisschen hochziehen. Ja, das fällt dann natürlich weg, stimmt. Cooler Denkansatz.
Danke.
Also, habe ich das, das ist, auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Klar, die Information kannst du natürlich nur verarbeiten, wenn sie mal da waren.
Mhm. Genau. Ja. Das weißt du aber immer auch erst dann, wenn du Leica-Nutzer bist, ne? Also es wird dir damit geliefert. Vorher ist das ein Geheimnis.
Schon bei.
Nein, Mann.
Das ist dann die 4.500 Euro Ecke.
Das ist das zweite Schwert, was er aus dem Stein gezogen hat. Die Weisheit des RGBs. Ja, cool. Ja. So, ich prüfe mein Parallel. Wir sind so bei gute 97, 98 Minuten angekommen.
Wow.
Ja, das ist hier normal scheinbar.
Fast den Deckel drauf machen, aber einen habe ich ja noch.
Die Zeit rennt nämlich. Du hast noch einen, sagst du?
Ja.
Ja, dann.
Weil der Michael, der hat ja auch schon eine Aufnahme gehört und dann weiß der auch, dass er uns noch einen vom Pferd erzählen darf.
Ah, da habe ich nicht weit genug gehört. Verdammt nochmal, das stimmt ja jetzt, wo du das sagst, da war was.
Ja, und zwar irgendwas über dich, dass wir dich alle ein bisschen näher kennenlernen. Muss auch nicht wahr sein, ist auch egal. Und zur Not, wenn dir gar nichts einfällt, mach eine Plattenvorstellung von einem deiner Platten.
Okay, na, so weit will ich jetzt nicht gehen, wir haben schon den ganzen 90% des Podcasts über Musik gequatscht. Was könnte ich denn überzählen, was vom Pferd? Gar nicht so einfach, was könnte ich denn erzählen? Verdammt nochmal, das ist ja, hätte ich mir die Folge mit Frank doch bis ganz zum Schluss anhören müssen. Ich habe die letzten 10, 15 Minuten, glaube ich, noch nicht gehört gehabt.
Irgendwas, was besonders ist.
Hast du noch eine besondere Leidenschaft für irgendwas?
Eine besondere Leidenschaft? Ach guck mal, das, ja doch, da hast du mich gerade, da habt ihr mich beide, das einmal das Wort Pferd und das Wort besondere Leidenschaft, ja. Ja doch, da ist doch was Spannendes. Ich bin ein großer Freund von Terrarientieren, in dem Fall von denen, die die wenigsten mögen, nämlich Vogelspinnen. Ich habe hier einen ganzen Haufen Vogelspinnen rumsitzen, wobei es nicht mehr so viele sind. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich sehr, 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 sehr viele Tiere zu Hause gehabt, aber jetzt sind es noch 10, glaube ich.
10 genau. Vogelspinnen? Mhm. Oh, bekannte
Was nicht 2. So viel ist, wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat, weil die... Der Pflegeaufwand geht gegen null fast. Ja. Ne? Also die fressen halt irgendwie zweimal im Monat irgendwie ein Insekt und du machst dann irgendwie zwei, dreimal die Woche Wasser rein und dann sind die happy. Musst
die,
auch kein
die sitzen Terrarium ausräumen. An einer Stelle, ne?
Bitte?
Die sitzen viel an einer Stelle, glaube ich, oder?
Ja, ja, so. Das ist der andere Faktor, warum man schnell dahin kommt. Also ganz viele Leute, die ich kenne, die sich mit den Tieren auseinandersetzen, haben relativ viele Terrarien zu Hause da stehen mit verschiedenen Arten, weil die auch einen super krass langsamen Lebenszyklus haben. Ne? Mhm. Also die werden ja auch teilweise 30 Jahre alt und so. Und dementsprechend ist das für ein wirbelloses Tier, passiert nicht so viel. Ne? Also die häuten sich halt irgendwie dann einmal im Jahr, wenn die groß sind und legen sich eine Wohnung an. Und wenn man es gut gemacht hat, bleiben die da halt auch den Rest ihres Lebens. Das machen die in freier Natur auch. Wenn die einmal irgendwie einen Unterschlupf gefunden haben, an dem die Faktoren passen, dann bewegen die sich dann nie wieder weg, außer oben mal vor die Tür zu gehen, zu gucken, ob es was zu fressen gibt. Und wenn das Fressen denen in die Bude reinläuft, dann sind sie happy und bleiben erst recht drin. Also ist halt ein super, ja, sind quasi wachsende Steine. Ne? Da passiert selten so richtig viel. Abends, wenn die Sonne untergeht, drehen die meistens irgendwie eine Runde im Kasten. Das ist so, halt auch Dämmerungsjäger quasi. Und sonst sind sie entweder versteckt oder sitzen irgendwo an einer entspannten Stelle rum. Ja. Insofern ist es jetzt nicht das typische Haustier, mit dem man Tricks übt und kuschelt und weiß der Geil was, aber spannend zu beobachten und ich bin irgendwie seit von Kind an war total fasziniert. Also einerseits hatte ich, bis ich so 10 war, oder so eine massive Spinnenphobie, da habe ich echt Panik gehabt, wahrscheinlich so ein bisschen von meiner Mutter mit antrainiert. Und dann irgendwie als Schulkind mal so ein Buch über einheimische Spinnenarten in die Hand gekriegt und wahrscheinlich so rein, aus Sensationsgeilheit so ein bisschen reingeguckt, sagen wir mal, gucken, was jetzt hier für fürchterlich ekelhafte, gefährliche und grausame achtbeinige Wesen in Deutschland gibt und festgestellt, nee, eigentlich sind die ganz cool und interessant. Und dann hat sich das da so ein bisschen hin entwickelt.
Kannst du die auch?
Deswegen habe ich auch keine Haustiere, mit denen sich meine Frau auf dem Bett räkelt und die ich dann unbeobachtet fotografieren kann. Ja,
dann überhaupt obwohl eine Frau mit nach Hause zu kriegen. Oh, es ist nicht Gender-Haul, aber
ja.
Weil die meisten Frauen, die ich kenne, die haben wirklich eine ausgewachsene Spinnenphobie.
Das stimmt, das würde ich tendenziell auch erstmal so sagen, aber meine bisherige Erfahrung mit denen hat mich gelehrt, dass es eigentlich mindestens genauso viele Männer gibt, die aber erst feststellen oder erst rauslassen können, dass sie eine Spinnphobie haben, wenn die Panik richtig reinkickt und bis dahin sagen, macht mir überhaupt nichts. Und dann, wenn sie ins Wohnzimmer kommen, die Frau, die vorher gesagt hat, boah, ich habe total Angst vor Spinnen, mit der Nase vor der Scheibe ist, sich das die anguckt und dann meint, boah, nee, oh, nee, ich kann da nicht hingehen, nee, ja, nee. So, und dann zeigt sich eigentlich das wahre Gesicht. Ich glaube, es ist eher gesellschaftlich so, dass man das als Mann nicht so gerne zugibt, wenn einem ein Tier von der Größe eines kleinen Fingernagels Angst macht oder Unbehagen bereitet. Mhm. Und als Frau ist man da, glaube ich, Gott sei Dank emanzipiert damit umzugehen. Ja.
Ja.
Das ist, glaube ich, eher das Phänomen. Aber bisher sind alle, die sich überwunden haben, glücklich hier rausgegangen, weil sie festgestellt haben, so schlimm ist es gar nicht. Also
die sind cool. Also die sind, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo das Bild hier habe. Dieser Bekannte hat auch 2, der hat aber auch Schlangen.
Cool.
Und ich weiß gar nicht, was das war. Also wirklich auch richtig heftige Würgeschlangen, ne? Also wirklich, da waren reelle Viecher drin, ne? Und ich war so, Alter, ey. Aber er sagt halt auch, die sind halt, da passiert nichts. Also die sind entspannt. einfach, die sind so, die liegen da rum und dann sind die happy, die kriegen den irgendwie ein bisschen Futter zwischendurch. So, und dann sind die irgendwie auch satt und dann ist das gut. Das Thema Häuten, ja, der hat auch von den Spinnen, die sind sehr gut erhalten, diese Hautreste sozusagen. Also sehr cool. Und die Spinne sahst du auch, die war tiefenentspannt. So, und dann war das gut. Also da war jetzt nichts Schlimmes dran. Ne? Also ich habe auch tatsächlich, ich habe keine Spinnenangst. Sie sind in manchen Situationen, glaube ich, manchmal, wo du denkst, oh, wenn du da irgendwo im Keller bist, weißt du, und dann kommt da so ein Urvieh raus und denkst, oh, die muss jetzt auch nicht hier oben bei mir im Schlafzimmer rumlaufen. Aber ich habe auch wirklich, ich bin so einer, ich saug auch die Decke ab, ne, zwischendurch, so wegen diesen Spinnenweben und so. Und dann denke ich aber trotzdem immer so, oh Mann, jetzt saugst du da irgendwas weg, das ist irgendwie auch so unfair. So, also ich mache das jetzt nicht gerne.
Du ärgerst dich dann über die Mückenstiche, ne?
Auch eine der wenigen Tiere, die tatsächlich, wo ich sage, da mache ich die Ausnahme, weil ich töte sowas sonst nicht. Also wenn ich kann, bringe ich sie raus und dann ist das gut. So auch, wir haben ja eine Schneckeninvasion hier. Ich mache gar nichts mit denen. Die sind so willkommen. Die sollen meinen Rasen ruhig essen. Ist mir völlig egal.
Einfach mal ein paar Franzosen einladen.
Ja, die will. Das ist, ne? Mein Nachbar ist ja Franzose und ich sehe den immer wieder über meinen Rasen hechtet. Nein, aber wirklich, das ist halt. Ich mache da nichts. Ich finde das irgendwie. Ich weiß, wenn es irgendwie mal so übertrieben viel ist, so dass man das wirklich irgendwie in den Griff kriegen muss, verstehe ich schon alles. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte da nicht sinnlos ein Tier kaputt machen. Das hat genauso eine Berechtigung wie wir. So, und dementsprechend, Thema Spinnen, ob klein oder groß, ist alles gut.
Ja, am Ende ist es, glaube ich, man muss sich halt die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen, wenn man wirklich Angst hat, um das loszuwerden. Ne? Und die investiert die halt gerne. Ja,
ist so.
Ein schöner Hakenschlag. Ja.
Was soll ich sagen?
Ja, Schlangen fände ich auch noch cool, aber ich kann irgendwie, ich bringe das nicht übers Herz, lebende Wirbeltiere zu verfüttern. Und es gibt halt Schlangen, die nur dann dran gehen. Ne? Also, und selbst auch so Frostbeine. Also ich ernähre mich selber auch komplett fleischfrei und dann irgendwie ein Haustier zu haben, für das ich irgendwie 10 Sekunden, bevor ich das Fütter einer Maus das Genick brechen muss, das ist irgendwie nicht mein, das kann ich nicht. Da bin ich irgendwie raus. Auch wenn ich Schlangen an sich total cool finde. Aber ich habe einmal einen Tag zum 30. Geburtstag von meiner Frau als Tierpfleger im Terrazoo Rheinberg geschenkt bekommen. Weißt du, kennst du den, Andreas? Ist er bei dir im
Ja, da war ich mal zum Fotografieren. Das cool. Machen die immer mal wieder. Aber ich hatte das große Glück, an einem Abend waren Fotografieren mit Models. Das war ganz spannend.
Ach, cool.
Ja. Mit Models und den Tieren, sondern Tierpflegerinnen, die sich schön angezogen haben. Ja. Nicht also zu das viel eine, von dem Schönen. Und
genau, das ist eine Reptilien-Auffangstation, die sich quasi darüber finanzieren, dass sie Gäste reinlassen. Und also ist wie ein Zoo organisiert, aufgebaut. Es gibt eine riesen Quarantänestation hinten, in die man nicht reinkommt. Also ich durfte natürlich an dem Tag als Tierpfleger da rein und mithelfen und so, aber die retten Tiere, entlaufene Tiere, ausgesetzte Tiere, haben auch Königskobra und sowas da, das sollte man sich vielleicht nicht zu Hause hinsetzen, wenn man noch eine Lebenserwartung über 2 Jahre haben möchte. Aber sehr spannend da und die hatten auch krasse Würgeschlangen. Also da, ich war irgendwie, musste bei so 2 Netzpythons, die waren, glaube ich, gut 7 Meter lang, irgendwie sauber machen. Da wurde mir auch vorher gesagt, so, also wenn wir da reingehen und ich sag raus, dann gehst du bitte sofort raus, weil bei denen, das Weibchen war irgendwie, hatte gerade Eier gelegt und deswegen durften die irgendwie lange nichts fressen, warum auch immer. Dementsprechend hatte der Kerl einen gesalzenen Kohldampf und wir fielen für den halt schon so unter Hungersnotzeiten potenziell in den Rahmen des Beutetiers. Deswegen war ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ist schon mal was anderes, wenn man von so einem 7-Meter-Python angezischt wird.
Ja, ist schon sehr cool. Also, weil das erlebst du ja nun mal nicht jeden Tag, aber, aber eben auch, wo du weißt, so wenn die wollen, dann können die. So, und dann stehst du da und denkst so, warte kurz, das ist eine tolle Erfahrung, die ich hier gerade so. echt Wahnsinn. Also, aber auch ist ja tatsächlich auch so, wenn du jetzt so Wildtiere, ne? Also wenn du jetzt irgendwie nach Afrika reist und so, gibt es diesen einen Schweizer, der da sehr organisiert was macht und auch da zu diesen Löwen geht und quasi deren Sprache sich angeeignet hat und das deswegen funktioniert. Er sagt auch, na klar, wenn er einen Scheißtag hat, geht er da nicht hin, ne? Weil das merken die und so weiter, aber das alles. Das ist immer noch ein Risiko. Ich würde es gerne erleben.
Andreas Keeling letztes Jahr oder vorletztes Jahr, der vom Bären fast gekillt wurde, ne?
So, ja, überleg dir das mal. So, also das ist halt so ein Punkt, wo du sagst, so das eine ist ja das zu erleben, würde ich auch gerne bis zu einem gewissen Grad sicherlich mitmachen. Aber auch wenn du auf so einer Safari bist oder bist du auf so einem Auto, ne, ein bisschen angehöht und solche Sachen, du am Ende, wenn da wirklich so ein Urvieh von Löwe kommt, dann sagt er, ob du jetzt einen Meter höher sitzt oder nicht, du, wenn ich Bock habe, dich wegzumachen, klar, dann mache ich das. So, ja, die wissen vor Ort auch ungefähr, wie es läuft, aber es kann passieren, das muss man einfach klar sehen. Aber ich würde es mir schon gerne mal näher angucken, muss ich ja zugeben. Also mal so in echt, in deren ja, Umgebung. Aber eine Tarantel irgendwo im Urwald begegnen, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Oh ja, dem welchen Urwald das ist, sind die auch nicht so nett. Aber
ja, ja, eben darum.
Doch mal schlechte Laune haben.
So, dann sagen die so, warte mal kurz, du hier? Nein, falsch. Ja.
Das Schöne ist ja, umbringt tut einen keine davon eigentlich so richtig, aber man muss es auch nicht ausprobieren.
Nee, eben. So.
Ja, könnte schon wehtun, glaube ich.
Ja. Ja, 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 da gibt es Wehtun Plus, ja, auf jeden Fall. Ja,
ja, krass. Ja, cool. Siehst du aber dann, das ist eines der krassesten Pferde, würde ich sagen, hier so mit den Spinnen und solche Sachen. Also,
das ist achtbeinige Pferd.
So, ja, genau.
Ja, cool. Pferde haben doch sowieso acht Beine, oder? Zwei vorne, zwei hinten, zwei rechts, zwei
eins links. Ah, ja, genau. Das
sind acht. Ja, na, Thomas ist nicht mitgekommen.
Läuft. So, ich gucke auf die Uhr.
Ja, bevor wir jetzt den Deckel drauf machen, habe ich noch eine einzige Frage zur Band.
Hau raus.
Gibt Vinyl?
Nee.
Aber hoffentlich bald.
Ja, okay, ich werf das mal in den Ring. Tatsächlich nicht, es gibt tatsächlich mittlerweile gar keine physischen Tonträger mehr, weil kauft keiner.
Ja, aber Vinyl leider ist.
Aber Vinyl ist ein Punkt, ja, ja, können wir auch mal drüber nachdenken.
Ja, brauchst aber auch eine Auflage, ne? Also 20 Stück brauchst du dann nicht machen lassen. Und schon gar nicht eine nur für Andreas.
Man kann ja mal gucken, ob die Plattenfirma ihrem gekauft, Namen mal im wahrsten Sinne des
Wortes. Ich kenne auch diverse kleineren Bands, die kleine Auflagen gemacht haben, die ruckzuck weg waren.
Ja, das schon.
Die Leute möchten wieder was in der Hand haben.
Ja. Ja, aber ich kann das immer verstehen, dass es teilweise echt schwierig ist, so, weil das ist, auch bei CDs war das schon so, dass du da sagst, im Idealfall lässt du da so ein bisschen mehr.
Absolut, ja, ja. CDs sind einfach durch, glaube ich, das Thema, ne? Ja. Oh, schick. Okay, die Sammlung ist nicht schlecht. Ja, mal gucken. Also eine Band, mit der ich vorher unterwegs war, die hatte tatsächlich kurz, nachdem ich da raus war, auch nochmal irgendwie zwei Songs, glaube ich, auf Vinyl rausgebracht. Aber, also es geht auch in Kleinserie irgendwie. Aber ich meine, man muss sich sowieso von dem Gedanken verabschieden, mit Tonträgern Geld zu verdienen. Ne? Das ist also sowieso das Thema.
Wenn
ist
durch, wenn ne? Plus, minus
deswegen
null,
ist es, wenn gemacht Marketing.
Du hast ne? Genau, Marketing. Du hast Fans glücklich gemacht. Und
ja,
das ist ja auch nicht unwichtig, oder?
Nein, absolut, das ist ein Punkt, ja. Ja, okay, ich nehme ich mal von heute mit auf die Agenda. Ja, ich sehe die Jungs jetzt gleich, weil jetzt gleich, wenn wir fertig sind, zum Soundcheck. Wir haben uns noch ein neues Mischpult gekauft und das letzte Woche montiert und heute ist nochmal Soundcheck, damit morgen alles passt. Ja, insofern kann ich das direkt anbringen.
Diese? Ja, läuft doch hier. Ja, fein.
Ja, denn?
Ja. Machen wir heute.
Hast du noch was, Michael?
Nee, ich glaube nicht. Thomas, hast du nicht mal irgendwie, doch eine kleine Frage habe ich noch, hast du nicht auch mal was mit Helge Schneider musikalisch zu tun gehabt?
Mhm.
Das finde ich ja auch legendär, ne? Großer Held für mich.
Ist ein guter.
Musikalisch und bühnenmenschlich.
Ja, absolut. Aber auch hinter der Bühne ganz sensibler, also hat gute Sensorik, ganz feiner, netter Mensch. So, und auch lustig ist halt auf der Bühne, er ist nicht Show, also es ist nicht so, dass er da zwei verschiedene Persönlichkeiten eigentlich in dem Sinn hat, aber er ergänzt sie, würde ich mal sagen. Es ist schon so, wie er ist, in ihm drinne, aber natürlich in einer anderen Ruhe, in einer anderen Gelassenheit dann auch, wenn man mit ihm mal so spricht. Also einfach ein sehr, sehr netter, wohliger Typ Mensch und dabei ein fantastisch guter Musiker.
Ja.
Er improvisiert, also teilweise ist es erschreckend, der nimmt ein Instrument in die Hand, was er noch nie in der Hand hatte und gefühlt spielt er es besser als jemand, der schon 20 Jahre spielt. Das ist einfach total abartig, also im positivsten Sinne aber.
Ja, ja, ja.
Ja, ist schon wirklich, wirklich toll. Also ja, war auch eine schöne Zeit. Der war ja mit auf Wacken auch. Der ist halt zusammen krass mit aufgetreten. Der hat an dem Album damals bei zwei Stücken mitgewirkt auf der Orgel. Ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben alles und ja. Und dann waren wir so ein bisschen unterwegs, auch parallel. Also ja, war gut. Aber ich muss auch fairerweise sagen, 2015 auf 16 habe ich ja bei mir auch zu Hause das Studio komplett aufgelöst. Ich habe ja bis auf die eine, die hier hinten hängt, die alte akustische, kein Instrument mehr. Die spiele ich auch zwischendurch für mich, aber am Anfang, wie das so ist, du triffst die Entscheidung, machst einen Cut und denkst, mal gucken, was kommt. Aber jetzt, fast 10 Jahre später, immer noch, es war die absolut richtige Entscheidung, dass ich dann...
Nur solange man das sagen kann. Hm? Ist ja alles, solange man das dann sagen kann, ist ja alles super. Ne?
Also. Ja, also ich habe auch, ganz ehrlich, abschließend, ich gucke gerade nach einem... So ein Mini-Keyboard, hat auch ein paar Drum-Pads und solche Sachen, wo du theoretisch ein bisschen Elektro mitmachen könntest. So, und immer mal wieder gucke ich über Google, weil es kostet nicht viel. Das gibt so ein wirklich Mini und in MIDI-Größe, kostet 150 € oder irgendwie sowas, aber kannst relativ viele Sachen mitmachen. So, dann machst du irgendwie Cubase drauf oder was auch immer. Oder ich würde jetzt hier auf dem Mac dann halt, komm gerade nicht drauf, nicht GarageBand.
Logic oder
GarageBand. Ja, Logic, genau. Und irgendwie ein paar Plugins noch drauf und dann einfach ein bisschen Elektro machen. So. Also das merke ich schon, dass zwischendurch so die Idee kommt. Ich denke, so hätte ich bestimmt mal als Ergänzung Spaß dran. Aber ich weiß auch, das macht keinen Sinn, deswegen kaufe ich es nicht. Weil ich möchte, wenn mich auch irgendwo dann wieder in etwas reinentwickeln und nicht einfach mal so auf den Sonntag für 2 Stunden, dafür lohnt sich das nicht. So. Aber manchmal kommt der Gedanke. Aber ich merke einfach per se, dass ich Film und Foto in die Priorität gesetzt habe. Fühlt sich für mich stimmiger in meinem Leben an, als weiterhin der Musik hinterher zu hechten, sozusagen. So, und von daher ist das absolut alles cool.
Mega.
Ja.
Sehr cool.
Ja.
Das klingt doch gut.
So. Ach so, genau. Und das wäre etwas, ich weiß nicht, ich bin selten in eurer Region, aber ich würde gerne das ein oder andere Konzert auch mal fotografieren. Das wäre nochmal so ein Wunsch, den ich habe.
Ja, klar.
Aber wer weiß, ob sich das irgendwie irgendwo nochmal
ergibt. Wenn du mal in der Nähe bist, sagst du Bescheid?
Ja.
Gucken wir mal, wir sind eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs, also insofern ist die Chance nicht so schlecht.
Ja, siehst du, nice to know. Ja, nice. Ja,
dann, sag Bescheid.
Mache ich sehr gerne und im Namen von uns beiden sage ich jetzt mal, es hat uns sehr gefreut, dass du hier warst heute.
Das hat mich sehr gefreut, vielen Dank.
Es war eine sehr kurzweilige, sehr entspannte Folge, das merkt man immer dann, wenn man sieht, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, das
ist krass.
Ja, was sinnvoll wäre, sowas nochmal zu machen, glaube ich, weil es einfach eine sehr, sehr entspannte Situation war und ein schöner Austausch war. Und dann sage ich von meiner Seite aus, ihr Lieben da draußen, danke fürs Lauschen und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Michael, danke dir.
Danke.
Auf bald und ciao. Danke. Ciao.
Winken. Ciao.